Luca-Fanboy?
Ja, mit Luca-Fanboy.
Du bist was? Du bist der Einzige?
Der die richtig eingeschätzt hat.
Der ihn dann Platz 5 eingeschätzt hat. Ihr Zauderer, ihr Misanthropen,
ist auch schon der letzte Spieltag jetzt, oder?
Ihr Zweifler. Also wenn ihr bedenkt, dass wir bis dato ja noch sehr viel Luft nach oben haben, auch in Nürnberg wieder, da ist jetzt schon Platz 5, ich sag dir, da sind die Aufstiegsträume, letzter Spieltag Wiesbaden, Platz 3.
90 St. Pauli verkratzt.
Wir knuspern und knaspern.
Zum Zweijährigen.
Willkommen beim St. Pauli Podcast. Hello. Ausgabe in der Woche vom 11. Oktober. Das ist dieses Jahr ein Freitag. Also haben wir uns an einem Mittwoch, es sei denn, es gab irgendwelche Schaltjahre oder sowas, an einem Mittwoch vor 2 Jahren trafen sich 3 lustige Gesellen in der Agentur von Markus und haben spontan auf einem iPhone einen Podcast aufgenommen, den sie 1910 Podcast der Liebe genannt haben oder so ähnlich.
Und jetzt ist es 19:17.
Und jetzt ist 19:17 an einem Montagabend in der Woche, in der wir 2 Jahre alt werden. Und das feiern wir heute mit einem Jubiläums-Podcast mit Staropram und Bier. Prost,
Freunde. Und mit Flips.
Und mit Flips. Und deswegen kauen wir auch in meiner Küche. Ich bin Strohwitwer. Deswegen dürfen ja lauter podcastende Männer in der Küche sitzen und Bier trinken.
Und Krümel.
Ja, ist ja auch Ferienzeit und deswegen ist überall halbe Belegschaft. Ist ja auch Länderspielwochenende, das heißt, die dürfen auch alle wegfahren
jetzt. Ach, es ist wunderschön. Dürfen alle wegfahren. Wir stoßen an, Prost auf euch vor allem.
Und auf unseren Verein natürlich, oder? Kommen wir auch. Das ist ja das, was uns zusammengebracht hat.
Hier. Vor allem zu der Idee. Auf unsere Hörer und Hörerinnen.
Genau, ein Gruß.
Herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid. Alle, die zum ersten Mal dabei sind, weil sie zufälligerweise Fans von Fettes Brot oder von Fußball MML sind und gedacht haben, hey, hier bleibe ich mal backen. Willkommen beim St. Pauli Pop Podcast und natürlich auch alle Hörer und Hörerinnen, die uns schon seit 2 Jahren folgen. Ihr seid sowieso die Größten. Und wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht für die 2-Jahres-Jubiläumsfolge, nämlich gar nichts.
Ich wollte gerade sagen, wir haben nichts vorgenommen.
Ich habe heute mit Markus gesprochen. Eigentlich sind wir ja die Freunde oder die ganz besonderen Freunde des freien Assoziierens. Und das machen wir diese Folge komplett. Wir machen also den Raum auf, wir sitzen bei uns in der Küche und unterhalten uns über den FC St. Pauli, den Stadtteil, das Thema Popkultur und alles, wirklich alles, was uns in den Sinn kommt. Und fangen an mit der Trumpschen Behauptung von Markus Willnauer. Ich bin in meiner Weisheit und Güte, habe ich vorhergesehen, dass selbst St. Pauli unter Jos Luhukay jetzt schon aufgestiegen ist, oder? Habe ich dich richtig verstanden?
Fünfter Platz. Wir sind jetzt schon da, wo ich hin wollte. Zum Saisonende sind wir jetzt.
Das heißt, es gibt gar keinen Weg mehr. Wir sind schon da.
Ja, das ist ja das nächste Mal, was da ist. Das Sky is the Limit.
Ja, also wir sind ja tatsächlich auch seit 6 Spielen angeschlagen, haben jetzt ein relativ gutes Spiel abgeliefert in Nürnberg. Habt ihr es gesehen? Ich habe es tatsächlich gesehen.
Ich habe die Zusammenfassung im Internet geguckt.
Ich habe es tatsächlich TV-mäßig mir angetan.
Ich habe es mir angehört.
Ja, also eine großartige erste halbe Stunde und irgendwie hat man immer das Gefühl, wir können das, was wir sonst nie gekonnt haben, wir können irgendwie immer ein Tor schießen. Und jetzt haben wir sogar welche geschossen, die sie gar nicht zugelassen haben und auch wieder aberkannt haben.
Wir können
aber die Referees und die ringsrum Leute. Das heißt, eigentlich war da noch sogar mehr drin. Am Ende war es natürlich auch glücklich, weil Nürnberg dann deutlich stärker war.
Wir können auch im Gegensatz zur Koczynski-Zeit immer wieder sind wir gut für ein Tor zu kassieren. Das war unter Koczynski weniger der Fall. Da haben wir kein Tor geschossen, aber auch keine kassiert. Jetzt bist du immer für ein Tor gut. Das liegt an der Ausrichtung.
Das war ja auch seine Ansage. Was ich spannend finde, ist, dass tatsächlich das, was er gesagt hat, dass das passiert, dass wirklich die Tore kreiert werden über schnelle Außenspieler und dann von der Grundlinie zurückgepasst, immer brenzlig, auch wenn da ein eigener Ball mal von den eigenen Füßen ins Tor geht oder von unseren Stürmern. das ist sowas, was vorhergesagt wurde von ihm und das ist jetzt tatsächlich auch eingetroffen und das ist tatsächlich eine Spielart, die auch zu erkennen ist. Das finde ich schon echt gut.
Also wenn wir den FC St. Pauli heute mit dem FC St. Pauli vergleichen, den wir vor 2 Jahren vorgefunden haben, könnt ihr euch da noch reinversetzen, wie wir uns da gefühlt haben?
Nee, aber ich, ja, schon. Also der Unterschied ist, jetzt wird Fußball gespielt, jetzt wird Fußball kreativ gespielt.
Ja, es ist vor allen Dingen spannend, ne? Du bist gerade dabei zu sehen, dass da was Neues wächst, dass da intensiv gespielt wird. Hast du ein Bäuerchen gemacht?
Nee, ich habe immer, mache, dann habe ich den Popschutz, der leider nicht so gut funktioniert, von meinem Mikro ab und wieder raufgezogen. Also, falls ihr gerade im Badezimmer seid, euch ist kein Handtuch runtergefallen, sondern es war mein Popschutz.
Ja, also ich bin einfach aufgeregt und das ist spannend, es macht Spaß hinzugehen und auch jetzt gegen Sandhausen, gegen den ehemaligen Trainer von Fortuna Köln, Koshinat, und den unsympathischen Dennis Diekmeier zu gewinnen, war wunderbar.
Oh, den hast du auch noch schön beschimpft.
Beide habe ich beschimpft. Ich war auf Zinne am Zaun beinahe. Aber ihr habt mich ja zurückgehalten, vielen Dank. Und jetzt hat man nachher noch wieder so einen Spielabbruch gehabt mit Strafe, wie damals gegen Schalke. Das wollen wir ja nicht. Nein, also es ist spannend einfach. Und in den beiden Jahren davor oder vor 2 Jahren, es war einfach dröge. Es war einfach meistens nicht spannend, wenn es nicht gerade gegen Abstieg ging. Da war ja genug los dann 2-mal.
Ja, da kam aber die Spannung aus der Situation, der genau. Tabellensituation. Jetzt ist es ja, dass man das Gefühl hat, dass wirklich ein Spiel aufgezogen wird. Also dass praktisch Spielzüge stattfinden, bewusste Spielzüge, wo teilweise aus 2 Doppelpässen jemand dann frei vorm Tor steht, was man normalerweise nur aus dem Schulbuch-Fußball-Lehrbuch kennt, wird dann hier kredenzt und nicht nur einmal, sondern öfter. Also
hatten wir das letzte Mal unter Stanislavski oder könnt ihr euch daran erinnern, dass es zwischen nach Stanislavski nochmal gab?
Also Stanislavski, da hatten wir die gleiche Körperlichkeit, fand ich. Wir haben jetzt in den letzten Spielen vor allem, habe ich das Gefühl, dass wir da auch endlich gegenhalten können, dass so ein Daniel Beballer sich voll reinhaut und halt auch wirklich grätscht und auch das trifft, was er treffen will, sozusagen. Und der andere, die ganzen Innenverteidiger und die Sechser, trotz dieser zierlichen Gestalten hat man das Gefühl, dass sie sich komplett reinhauen. Also so reinhauen im Sinne von, dass sie Bock drauf haben, wirklich sich bis an die Grenze zu begeben, körperlich.
Ich hätte ja übrigens noch eine Anmerkung. Und zwar in Memoriam Positionem, Uwe Stövers Arbeit. Der hat es nämlich das erste Mal seit eben diesem letzten Aufstieg geschafft, eine Achse zu bilden von Spielern, von denen ich sagen würde, die passen sehr, sehr gut zu St. Pauli, wenn ich jetzt Buballa, sozusagen die Achse Buballa.
Die musst du weiter hinten anfangen, ne?
Himmelmann? Ja, bin ich mir nicht so sicher, aber.
Also nach dem gestrigen Spiel? Also auf der Linie.
Nee, ich meine nicht von der Leistung, sondern von der Einstellung her.
Also Einstellung, okay.
Also Einstellung, St. Pauli. Einstellungsmäßig. Buballa, Knoll, vor allem Mats Müller-Dahli und ich würde jetzt Henk Firma noch dazu nehmen, weil von dem haben wir noch die Geschichte nach seinem ersten Heimspiel, dass er seine Sportklamotten in sein Auto packte und sagte, wo geht's ja nicht so Demo? Das ist ja eine Geschichte, die uns Markus kredenzt hat, wo ich auch sage, ja, der passte oder passt auch hervorragend zum FC St. Pauli und das ist so eine Achse, um die herum hat Jos Luhukay sozusagen Leihspieler positioniert. Aber ich würde das nicht zu niedrig hängen, dass wir eine Mannschaft oder den Kern einer Mannschaft haben, der nicht nur fußballerisch zu St. Pauli gut passt.
Ja, ich weiß nicht. Na, ich glaube, das ist mir zu viel Romantik.
Ja, ich glaub, dass der
ich Profi, bin ein Romantiker.
Ja, aber das machst du dir gerade schön. Ich glaube, der Profibereich ist genauso abgekapselt wie vorher. Jetzt ist es eben eine andere Einstellung, die ein Konkurrenzdenken, was Luca da reingemacht hat, was gerade du sehr negativ am Anfang empfunden hast. Und ich denke mal, das zahlt sich einfach aus, dass diese Wettbewerbshärte, die Luca und auch die Provokation, die Luca da reingetragen hat, sich auszahlt. Wie gesagt, ich möchte Herrn Luca nicht als Nachbarn haben, auch nicht mit ihm auf dem Campingplatz die Zeit verbringen. Aber der hat Zack da reingebracht und das zeigt sich eben einfach, dass die Spieler jetzt eine andere Einstellung haben. Inwieweit das mit dem St. Pauli-Umfeld zu tun hat, glaube ich nicht. Das gab es ja früher auch so. Und die meisten Spieler, mit denen du gerade gesprochen hast, die sind ja auch schon weit vor Stöber gekommen. Also die waren ja vorhanden.
Wer hat die denn verpflichtet? Also Henk Fehrmann hat Stöber verpflichtet.
Der Henk Fehrmann.
Ja,
Henk Fehrmann spielt, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr. Jemand, Jakobs hat Uwe Stöber verpflichtet.
Habt ihr mitbekommen, dass Herr Stöber tatsächlich einen neuen Job hat? Ist ab heute bei Kiel.
Ja, passt doch.
Ja, das passt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch an Holzmann Kiel.
Ja, den guten. Aber jetzt Mats Müller-Dahli, das ist ja vor Stöber.
Ja, bist du sicher?
Ja, aber sicher.
Ja, das glaube ich auch, weil der war ja tatsächlich, war nicht mal ein Jahr dann wieder weg zwischendurch, also Freiburg geliehen oder?
Er war geliehen und dann haben wir ihn verpflichtet. Ich meine, das war schon
Uwe Stöber. Er war eigentlich der Sportdirektor vor Uwe.
Meckle?
Nee, Ewald. Ewald war doch alles. Wer war denn zwischen Meckle und?
Nee, vor Uwe Stöber war Rettich Sportchef.
Andreas, vielen Dank, wenn du das jetzt hier hörst. Die Lobeshymnen von Erik, die hast du eigentlich verdient.
Ja, also das zum Millern-Tor bringen von einem Mats Müller-Dahli, ja. Ich glaube, dass er hier zum St. Paulianer geworden ist und die Verlängerung, also die feste Verpflichtung, bin ich der Meinung, ist eine Arbeit von Uwe Stöber gewesen.
Ja, von mir aus kann ich mitleben. Ja,
also haben wir schon mal 3 von 4.
Ja, aber das Entscheidende, was ich gerade finde, ist, wir haben, also ich weiß, wie wir hier vor 2 Monaten gesessen haben, geflucht haben über Herrn Bornekamp und, Entschuldigung, wo ist denn der Bornekamp heute? Kein Bornekamp.
Es gibt keinen Bornekamp, aber es gibt was anderes.
Nein.
Ja.
Also Milch.
Dass wir gesagt haben, es haut überhaupt nicht hin, es wird ganz schrecklich werden, wir haben keine Neuzugänge und der Kader ist so schlecht. Und wie es jetzt geschafft wurde, dass wir jetzt trotz 12 Verletzten oder Gesperrten letzten beiden Spielen konkurrenzfähig waren, einfach auch mit einer guten Verbreiterung in der
Was für ein Ausblick.
Was für ein Ausblick. Keine, ich sage jetzt lieber nichts.
Uso.
Also dass da einfach was sehr homogenes Breites ist, dass du Spieler hast, die können, Bubala kann plötzlich Innenverteidigung spielen. Dass die ganze Anforderung an Spieler da ist, zu sagen, du kannst außen, kannst Mitte spielen, kannst 6 spielen, dass junge Spieler plötzlich mit dabei
sind. Ich glaube, das Bewusstsein bei den Spielern hat sich geändert. Also ein Bubala ist ein sehr gutes Beispiel, weil er war auf seiner Position als Linksverteidiger, war er teilweise so überfordert, dass man das Gefühl hatte, man tut ihm einen Gefallen, wenn man ihn nicht angespielt hat und wenn man ihn am besten gar nicht aufstellt. Und jetzt ist er so präsent und ist natürlich wahrscheinlich durch die Verantwortung als Kapitän auch nochmal so, hat er nochmal so ein breites Kreuz bekommen, so einen Schub gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass er durch diese positive Entwicklung des gesamten Teams auch da wirklich richtig vorangeht und halt, was man natürlich auch braucht bei den ganzen jungen Leuten, da nochmal dafür sorgt, dass sie halt wirklich jemanden haben, der wirklich sagt, was Sache ist und hier nochmal einen Lauten macht auf dem Platz und dann die Leute nochmal
verbal. Dass du jetzt sagen wir mal so Spieler hast wie Olsson, ne? Göteborg, da war der Kapitän, ne? Also, dass wie ruhig, abgeklärt da jetzt außen verteidigt wird, ohne Shishi, es läuft einfach, es gibt einfach, Stabilität ist einfach jetzt drin.
Also meine Lieblingsszenen gestern beim Spiel waren tatsächlich die, als es die gelbe Karte für Olsson gab, auch überhaupt keine Reklamation, überhaupt nicht lamentiert, hingenommen, ob berechtigt, völlig egal. Und dann beim 1-1 Druckphase Nürnberg, dass dann tatsächlich die Auswechslung von Waldi Sobotta stattfindet und er dann tatsächlich nicht den langen Weg, der irgendwie 1,5 Minuten von der Uhr genommen hätte, wählt, sondern 1 Meter nach rechts geht und auf der rechten Seite, also den überhaupt gar nicht auf Zeitspiel geht, sondern einfach sagt, okay, ich bin raus und gehe mich hier mal eben raus an der Seite und gehe nicht quer übers Feld und gehe den normalen Weg, den alle anderen gehen würden. Das heißt, ich habe so eine Art, dass die Wahrnehmung so eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat. Bei den Spielern auf dem Platz auch, dass sie halt denken, okay, wir wissen, was wir können, wir wissen, dass wir immer zurückschlagen können, wir können auch noch so starken Gegnern irgendwie Paroli bieten in irgendeiner Form. Und das Gefühl, dass dieses Kreuz dadurch jetzt so ein bisschen aufgepumpt ist, das ist jetzt entstanden in den letzten oder im Laufe dieser Saison einfach. Das ist so gewachsen. Und das tut der Mannschaft anscheinend sehr gut. Also gerade solche Momente, dass junge Leute dazukommen aus Herrenländern, die noch nie miteinander gespielt haben zusammen und denen das Gefühl vermittelt wird, dass diese Energie, die sie ringsum wahrnehmen von den Fans und dann aus dem Stadion, dass die halt so kanalisiert wird, dass die halt echt auch sagen, okay, die geben uns so viel, die Leute, das ist das alles wert, auch wenn ich mich so aufopferungsmäßig aufreibe, das ist alles für diesen gleichen Zweck, also dass sie halt wirklich bis übers Limit gehen.
Aber sie treffen ja, also die Jungs aus England vor allem und Schweden und Konsorten und in Griechenland, die treffen ja auf ein Gerüst, was aus der Jugend von St. Pauli gebaut wird, ne? Also wenn ich jetzt Herrn Conte sehe oder den Kollegen Finn Ole.
Ja, nee. Bin ich ja, nicht der nee, Meinung. Nee.
Achso.
Also klar, das Gerüst ist da, es ist auch wichtig, dass es da ist. Und es ist natürlich auch so, dass du schon merkst, dass der Support, also dass sowas passiert, dass die beiden genannten von dir gerade, dass die halt tatsächlich auch die verdienten Lorbeeren einstreichen und dann halt auch nominiert werden für Nationalmannschaft und wie auch immer. Dass die aber nicht vorweggehen und das ist auch gar nicht zu erwarten in dem Alter von 19. Die spielen die erste Saison Stamm sozusagen und da ist es wichtig, dass sie so einen Knoll an der Seite haben, der dann wirklich die Ärmel hochkrempelt und sagt, Mensch, hier, das ist noch nicht alles vergeben, auch wenn mal ein Rückstand da ist oder dass gesagt wird, dass nochmal, also ich glaube, dass diese Erfahrung, die diese älteren Spieler haben, dass die noch ganz viel helfen kann, gerade jungen Leuten. Und dass diese Mischung aus diesen beiden Sachen dazu führt, dass es wirklich funktioniert. Also ich glaube, mit einem Gerüst, was jetzt komplett hochgegangen wäre aus U19, U23, würdest du diese Leistung nicht haben. Aber es hat natürlich Vorteile, dass man sich schon länger kennt und irgendwie Laufwege kennt. Aber das sind jetzt irgendwie 2-3 Leute, die da hochkommen bei einem Kader von 35 oder wie wir da haben. Ich glaube, das ist
34.
Ja, 34, das
ist... Meine ich, es sind 34.
Aber dass auch solche Leute die Ansprüche nicht rauskrakeln, wie ein Sobotta, der dann sagt, okay, ich bin dann tatsächlich mal 5 Spiele nur auf der Bank, dann komme ich rein und zeige, dass ich das auch alles drauf habe. Dass du das irgendwie das Gefühl hast, nicht, das machst du nicht für dich, nicht für den Trainer, sondern weil du es willst. Und das ist halt das, was natürlich deine Mitspieler und das Team auch wahrnimmt. Und ich glaube, dass du einfach dieses gute Gefühl vermittelst und das nicht als einzig auf dem Platz machst, sondern dass im Team eigentlich der gleiche Spirit überall in den Köpfen rumtobt.
Also hat Jost Luhukay St. Pauli, Profi St. Pauli, schöpferisch zerstört und neu zusammengesetzt, mit einem Spirit aufgeladen.
Das glaube ich schon, dass der so eine Art schöpferische Zerstörung gemacht hat. Die fanden wir auch ganz schrecklich zu Beginn.
Das stimmt. Ja, ich muss auch zugeben, ich fühlte, ich brauchte da eine Weile. Vor allem, ich sage es nochmal, und das hattest du ja auch angesprochen, Markus, Herr Bohnekamp, den hat man ja sehr lange nicht wahrgenommen. Das ging uns ja mit Uwe Stöber auch so, ne? Ja. Lustigerweise, den Namen haben wir 3 Monate gebraucht, bis wir den Namen drauf hatten. Und dann habe ich ihn sehr vermisst, muss ich sagen. Wahrscheinlich geht mir das mit Bohnekamp genauso. Ich bin so ein Retard-Fan. Also der am Anfang immer, Veränderung, nee, will ich nicht haben. Und dann, wenn die Veränderung sozusagen zum Alltag geworden ist, dann habe ich die lieb gewonnen. Dann muffelt das morgens nach einem kleinen Pups unter der Decke. Und dann möchte ich auch nicht, dass da einer neu kommt.
Du bist doch eigentlich nur sauer darüber, dass du nicht immer wieder über Buchtmann schimpfen kannst nach jedem Spieltag.
Tatsächlich halte ich Christopher Buchtmann für den großen Verlierer der 2 Jahre, die wir jetzt hier podcasten. Also vor 2 Jahren war der Mann unantastbar beim FC St. Pauli. Und das hat ja Kautschinski versucht schon zu ändern, zur gleichen Zeit letztes Jahr. Das hat nicht hingehauen. Und dieses Jahr hat Jost Luhukay da einmal mit dem Stahlbesen durchgepflügt und urplötzlich steckt der Unantastbare, das ewige Supertalent, steckt in der 2. Reihe.
Meint ihr, dass er in der Winterpause uns noch verlassen wird?
Lustigerweise habe ich deine Frage habe ich im letzten Podcast dem Kollegen von MML, nämlich Mike Nöcker, gestellt. Für alle, die das noch nicht gehört haben, erstens schämt euch und zweitens könnt ihr ja noch nachholen, hier die Folge davor. Und ich hatte Markus erzählt, dass ich Mike Nöcker treffe und Mike Nöcker ist ja nicht nur Kult-Podcaster, sondern er ist auch Dortmund-Fan und St. Pauli-Fan. Das haben wir übrigens geklärt, was an Nummer 1 steht. Also er ist FC St. Pauli-Fan und aus seiner Heritage raus sozusagen auch noch Dortmund-Fan. Ähnlich wie bei dir.
Da kann ich aber locker mithalten.
Ja, bei dir kommt ja auch noch Fortuna Köln.
Nein, Alter, 93. Ich hab in jeder Lebenslage habe ich einen Verein. Ich bin da ganz rheinisch opportunistisch.
Ja, er ist nämlich nicht rheinisch opportunistisch, sondern westfälisch. Hat also nur zwei. Sozusagen den, wo er herkommt und den er sich ausgesucht hat, den FC St. Pauli und Dortmund. Und ihm habe ich die Frage gestellt, wer rückt zuerst wieder in die Stammelf? Mario Götze oder Christopher Buchtmann?
Ach, lustig, und das hatte ich auch noch nicht erwähnt. Weißt du noch im Spiel, dass ich gesagt habe, ja, Götze ist ja so ein, und das ist unser Götze, der Buchtmann.
Ja, genau. Also der Vergleich war schon gar nicht so schlecht. Und da hat er auch drüber lachen müssen und war auch der Meinung, dass sozusagen, da hat die Wirklichkeit sozusagen uns eingeholt, dass Götze den Weg schneller geschafft hat. Und er hatte zuerst auch gesagt, auf meine Frage, ob Christopher Buchtmann uns verlässt im Winter, hat er gesagt, ja, ich glaube nicht, dass er noch Einsatzzeiten kriegt und hat sich dann aber korrigiert am Ende und hat gesagt, nee, er würde Jos Luhukay so einschätzen, dass er jedem in dem 34-Spieler-Kader tatsächlich eine Chance gibt und dass es noch einen Weg zurück gibt in die erste Elf für Christopher Buchtmann.
Ja, sonst würde er ja auch nicht im Kader sein und selbst Schenk Schein war jetzt wieder im Kader in Nürnberg. Also so schätze ich Jos Luhukay auch an, dass der streng nach Leistung geht und wenn er sagt, dass der hilft der Mannschaft, dann gibt er dem auch eine Chance. Aber er wird jetzt keinen aufstellen, nur wegen Verdienste, Gehalt oder Stellung.
Wie ist denn eure Meinung, gibt es tatsächlich Abgänge? Also jetzt sportlicherseits oder irgendwie Ballast, weil der Kader zu groß ist? 34 Leute sind zu viel für einen Kader. Dann gibt es Leute, die natürlich Begehrlichkeiten wecken, was ich ja immer sage, dass das passieren kann. Seid ihr der gleichen Meinung? Oder?
Ja, aber die werden ja in der Regel, also die Begehrlichkeitsabgänge sind ja in der Regel nicht in der Winterpause. Ne?
Kommt drauf an.
Also da werden die Deals geschlossen, aber dann für den Sommer in der Regel, oder?
Nö, Halstenberg ist in der Winterpause gegangen.
Ja. Also
2,5 Millionen.
Bis ich dachte, er ist verkauft worden in der Winterpause, aber gegangen dann erst am Ende.
Also ich könnte, also ist eine Frage, ob sie gesund sind, aber zum Beispiel Ji-Jung Park, aber ist auch verletzt. Lukas Zander verletzt. Zierreis ist verletzt. Es ist ja alles verletzt. Ne? Hornschuh war verletzt. Benatelli ist da ja gerade erst jetzt auch von der Verletzung zurückgekehrt.
Mehr war jetzt aber glaube ich wieder im Kader.
Ja, also ich sehe jetzt niemanden, jetzt wie letztes Jahr mit Freund Nerik, der da irgendwie Frust schiebt, der müsste jetzt weg. Die sind alle. Was ist mit C hier? Ist auch jetzt nicht mal Nummer 1, ne? Aber deswegen wird C nicht im Winter gehen. Da wird keiner gehen, Erik. Ich setze mal einen Uso drauf, dass niemand den Kader verlassen wird.
Also ich
bin außer Buchtmann.
Ich bin tatsächlich der Meinung immer noch, dass unser Problem sein wird, dass wenn wir, ich sag mal, weiterhin zwei Spieler haben, die in den Top Ten der zweiten Liga in Sachen Abliefern von Topleistungen sind, dass die dann auch in der Winterpause schon Thema sein könnten für vermeintliche Bundesliga.
Wen siehst du da?
Mats Meladeli sehe ich da auf jeden Fall. Ich sehe da Miyajici nach den Leistungen tatsächlich der letzten Wochen. Ich sehe da auch vor allem einen Finn-Ole Becker.
Ja,
doch, und Conte, wenn er da ja, fehlen jetzt die
Einsätze. Verein muss ja keinen abwägen. Für Becker ist es zu früh. Rio wird keine sportliche Untersuchung überleben, ohne sein Kreuzband. Also ich sehe da jetzt keinen, der jetzt auch so stark ist. Auch Conte ist alles noch zu früh. In einem Jahr okay, aber jetzt in der Winterpause nicht.
Finn-Ole Becker, Diamantakos auch für mich ein Thema. Jedes Spiel ein Treffer. Oder ein
Assist. Ja, aber das ist ja jetzt kein Halstenberg dabei.
Nee, aber du hast Mannschaften in der Bundesliga mit Augsburg, mit Paderborn, mit Mainz, wo dann tatsächlich so 19-Jährige, die schon bewiesen haben, dass sie Fußball spielen können, Thema werden könnten. Also ich will das, weiß Gott, nicht an die Tafel malen, dieses Szenario. Ja, also
ich
glaub, aber ich will es halt auch nicht wegdenken.
Also wie gesagt, wir können ja noch, sendet uns hinzu, wenn ihr glaubt, dass wer verlässt uns oder kommt auch noch einer?
Es kommt noch ein zweiter Torwart. Muss ja, weil Sven Brodersen ist ja tatsächlich verletzt und auch noch länger verletzt. Das heißt, ich habe heute gerade gelesen, dass der Herr Müller, der hat ja so einen komplizierten Vornamen.
Corbinian,
dass der tatsächlich, der hat uns ja in der Sommerpause verlassen, dass der jetzt doch wieder optional zum zurückkommt, um da Backup-Torwart zu sein. Also da muss was passieren. Ansonsten warten wir auf die Rückkehrer mit Henk Fährmann, mit Ziereis, mit Zander.
Die ja im Dingsbums-Spiel gegen Bremen wieder eingesetzt werden. Darf
ich vergessen?
Ist der große Plan von Jos Luka.
Wer ist am Freitag von euch?
Ich habe Bremen-Karten. Ich habe, glaube ich, sogar für euch noch Bremen-Karten.
Ach echt? Wann ist denn das?
Freitag 18:30.
Ja, gehen wir hin, wa?
Ich kann leider nicht.
Oh,
ihr wisst doch, Freitag.
Hast du Tango?
Freitags gehört der Papa mir.
Erik, dann habe ich für dich eine Karte.
Willi, wir sind Freitag verabredet.
Jetzt ja.
Werder Bremen auf Henk Fährmann und die Rückkehr von Philipp Ziereis.
Wobei, mir fällt gerade auf, vielleicht könnte ich ja Freitag doch.
Jamas. Oh,
ja.
Ich habe nämlich für alle, die nicht zugucken können, sondern nur zuhören.
Oh, der kommt zurück, aber direkt zurück, aus dem Heimatland.
Zurück.
Was? Zurück? Zurück
ins Erik,
Glas oder
ich kann, was? Ich kann am Freitag.
Ah, okay, kann am Freitag. Wir sind also zu dritt, also deswegen haben wir auch drei Uso getrunken auf die Rückkehr von Henk Fährmann und Philipp Ziereis. Wir freuen uns, falls ihr uns zuhört, wir freuen uns wie Bolle, euch wieder auf dem Platz zu sehen.
Und Philipp Bartels und Philipp Bargfrede und wie sie alle heißen.
Stimmt, aber die Rückkehrer zum Millern-Tor.
Wo ist Lennart T? Wo spielt Lennart T gerade?
Irgendwo in Holland. Und zwar irgendwas mit T, meine ich. Habe ich euch gestern auch geschrieben. Tom Tribul, ne? Norwich.
Irgendwie Stammspieler. Ja, aber warum sollten wir nur wegen Tom Tribul?
Nein, weil die Kanarienvögel als.
Der wohnte wahrscheinlich in Wentorf bei der Wose und.
Norwich nur ist Tabellenletzter der Premier League. Sowas kann man sich mal antun.
Also Tabellenletzter, da sind wir natürlich
ich immer. Ich habe mir mal den Kader von Norwich nochmal angesehen, Willi.
Das deutscher ist halt Trainer und ganz viele.
Ja, 50% des Kaders haben einen Bundesliga-Background.
Genau. Genau.
Wir wollen wir planen für die uns zuhören, wir planen ja schon seit Ewigkeiten unsere nächste Reise. Hier auf dem Tisch liegt der Schal von St. Mirren.
Ja, und Erik, da wollen wir jetzt von dir jetzt mal eine Zusage haben, nicht? Hier vor den Hörern.
Aber vielleicht haben unsere Hörer jetzt einen Tipp für besonders gute Auswärtswochenendfahrten, wo man sagen kann, dass man ganz entspannt als St. Pauli-Fan sich.
Da kann man auch mit dem Jolly Roger hingehen, meinst du?
Genau, sowas als Tipp, dass man weiß, okay. Fliegt doch nach Athen zum AEK oder was auch immer, was da für ein Tipp am Start ist. Oder nach Italien zu Atlanta Bergamo oder
zu Inter Mailand.
Oder zu Inter Mailand oder zum Clapton FC nach London oder.
Ja, der Clapton FC, der steht ja schon seit längerer Zeit auf unserer
Liste. Also da gibt es doch vielleicht so Tipps, die wir nicht auf dem Schirm haben. Du hattest ja neulich irgendwie erzählt von dem Hopper, der irgendwie alle englischen Stadien mal gesehen hat. Das war doch auch sehr lustig.
Ja, das ist überhaupt auch ein herzlichen Dank an dich. Ich habe eine Zusendung gekriegt von einem netten jungen Mann. Guck mal, da muss ich sogar den Namen googeln, hätte ich was gesagt. Der ist Groundhopper und hat uns einen Audio-File geschickt, vorletztes Mal schon mal einspielen wollte, ne?
Ja, hast du nicht gemacht oder was?
Ja, pass auf, vielleicht kriege ich das ja.
Ich würde die Zeit überbrücken und nochmal die Playlist aufmachen.
Redet ihr mal weiter. Oh ja, zwei Jahre Playlist.
Jetzt nochmal auf die Playlist setzen.
Zwei oder drei Jahre.
Coco Roco Uman.
Der Vollstreckungsbeamte hat ihre restliche Haftzeit ausgesetzt und ihnen die Möglichkeit eröffnet, in einer Bewährungszeit sich für zwei oder drei Jahre, sagen Sie mal, ja, zwei oder drei Jahre.
Genau, da zitierst du auch Filmkultur. Ich war übrigens letzte Woche im Filmfest in Hamburg, auch mal ein Termin, den man gerne wahrnehmen kann. Und ich habe einen ganz tollen Film gesehen von Ken Loach und der war tatsächlich auch vor Ort und habe dann bei Wikipedia gelesen, dass er Trotzkist ist und ich habe gedacht, Mensch, der redet ja so sympathisch über Solidarität und über Schulterschluss der Arbeitergesellschaft. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, dass der sich vor dem Film eine Dreiviertelstunde Zeit genommen hat, mit dem Publikum zu reden. Der Film selber, You Gonna Miss Me, auch sehr sehenswert. Ist ja immer so ein bisschen Existenzkampf, England, Ja, gegen vermeintliche Windmühlen.
Brexit-England?
Brexit-England, ganz genau.
Die haben ja bald ihr Ziel erreicht.
Ja, ich glaube es erst, wenn es...
Ja. Apropos England, der Kollege heißt Daniel Barthold und hatte mir eine WhatsApp geschickt und ich spiele die mal an, mal gucken, ob das funktioniert.
Erik, hier ist Daniel aus London. Wir hatten jetzt vorhin kurz per E-Mail gesprochen, beziehungsweise hatte ich die E-Mail ja vor ein paar Tagen rausgeschickt bezüglich eines möglichen Features. Ja, ich habe mal 2-3 Minuten Zeit, um ein bisschen was zu erzählen. Ja, also ich wohne jetzt seit circa 10 Jahren oder 9 Jahren in London, bin damals 2010 beruflich hierher gezogen, aber ja, immer schon eingefleischter St. Pauli-Fan, jetzt auch mit Unterbrechung, ja, so knapp 20 Jahre Mitglied, hatte 8 Jahre lang eine Dauerkarte in der Nordkurve gehabt und
das gibt einen Daumen hoch von Markus, Nordkurve, ja.
Ich dann wusste, dass ins Ausland geht. Und ich auch im Ausland schon 2-mal studiert hatte davor in Australien und in Irland. Hatte dann keine Dauerkarte mehr, bin aber immer auch öfters ins Milan-Tor gegangen. Ja, klar können wir darüber natürlich auch ganz gerne sprechen, wie man zum FC St. Pauli gekommen ist. Ja, was auch so Highlights sind, das kann man sicherlich in so einem Podcast-Feature, in so einem Interview auch noch mit reinpacken. Da gibt's, ich habe vorhin mal so ein bisschen drüber nachgedacht, schon so das eine oder andere Spiel, wo man gerne drüber nachdenkt, was auch schon ein bisschen länger her ist. Da kann man sicherlich auch drüber sprechen, ist sicherlich für euch auch interessant. Ja, und dann das Thema Groundhopping.
Ja, das Thema.
Bei mir fing das eigentlich so richtig aktiv 2004 an. Also ich war auch davor schon im Ausland unterwegs mit meinem Vater öfters mal. Damals noch hin und wieder mal zu einem Deutschlandspiel, aber auch andere internationale Spiele. Das erste Celtic Glasgow Spiel war, glaube ich, 2002. Und bin eigentlich auch, Celtic-Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber absoluter Sympathisant. Also das ist so mein zweiter Verein nach dem FC St. Pauli. Passt natürlich dann auch. Ja, und Europameisterschaft 2004 war die Situation so, da war ich mit einem Kollegen oder einem Kumpel in Portugal vor Ort. Und wir haben uns damals mit vielen Fußballfans getroffen. Wir waren von Porto bis runter an die Algarve unterwegs und da haben wir jemanden getroffen, der gesagt hat, dass ein Fußballfan oder ein Kollege von ihm jetzt in Portugal von Norden nach Süden und zurückfährt, um alle Stadien sozusagen abzuhaken. Und da habe ich das erste Mal gehört, dass man also wirklich Ligen abhakt und ja, zufällig irgendwelche Spiele sieht, egal wer da spielt, um das Stadion abzuhaken. Und so bin ich da eigentlich ja, so ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Und habe dann einfach mal geguckt, als ich aus Portugal wiederkam, was ich eigentlich schon so in Europa gesehen habe. Ja, und so ist das eigentlich entstanden und in den letzten, ja, so 7-8 Jahren ist es schon, ja, so eine richtige Leidenschaft geworden, wo man eigentlich immer dann, wenn man Zeit hatte, auch irgendwo hingefahren ist. Und jetzt bin ich momentan an einem Punkt, wo ich bestimmte Dinge oder bestimmte Ziele einfach komplettiere. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dich angeschrieben habe, weil ich jetzt wenn ich jetzt auf die UEFA-Landkarte gucke, alle UEFA-Nationen, fehlen mir jetzt nur noch 2. Von, glaube ich, aktuell 55, also 53 habe ich geschafft. Das heißt, da wird jetzt irgendwann sozusagen ein großes Ziel komplettiert sein.
Welche beiden sind
das? Ich vermute mal, ja, wenn ich schaffe, vielleicht im nächsten Sommer habe ich die beiden abgehakt. Das ist mit Armenien und Kasachstan natürlich die etwas schwierigen Länder. Also nach Kasachstan da raus, das ist natürlich ein Stück. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr im Juni oder so machen.
Vielen Dank, Daniel, für das Intro, sozusagen. Dein Intro geht noch ein paar Minuten weiter. Vielleicht spielen wir das gleich nochmal ein. Aber ich finde das total toll, weil aus dem Grund machen wir das hier alles. Wegen eurer Reaktion, wegen der Resonanz, die wir bei euch auslösen. Und Daniel Berthold, schönen Gruß nach London. Du bist auf jeden Fall gesetzt. Wir müssen nochmal gucken, wann in den nächsten Folgen wir mal eine Schalte nach London zu unserem Außenreporter Daniel machen. Groundhopping, also ich als alter Geocacher, ich weiß natürlich ganz genau, wie man sich da fühlt, wenn man irgendwo hinfährt und dann quasi gar nicht mehr die Landschaft genießen kann, sondern nur noch nach dem nächsten Trackable oder dem nächsten Geocache sucht. Das stelle ich mir beim Groundhopping so ähnlich vor. Ich habe auch ganz, ganz ehrlich, Markus und Willi, wenn wir das so weitermachen mit unseren Auswärtsfahrten, dann könnte es durchaus sein, dass das auch so ein Sog verursacht, wo wir dann irgendwann sagen, weißt du was, Liebe Familie, bleibt mal zu Hause. Ich kann leider den ganzen Sommer nicht. Da sind wir in Usbekistan und Uzakazien. Und da müssen wir noch den Ground in
Lancaster. Da kann ich mir jetzt noch keine Sorgen drüber machen, glaube ich, weil wir ja noch in den Kinderschuhen stecken und jetzt da noch erstmal ganz früh anfangen zu sammeln.
Aber da könnt ihr euch freuen auf Daniel, der kommt bestimmt nochmal. Und ja, Groundhopping nochmal als Thema. Wir wollen ja frei assoziieren. Markus und ich haben heute geguckt, ob es irgendwann nochmal ein Auswärtsspiel gibt, wo wir nochmal unserer Anwesenheit Ehre verleihen dürfen. Wir sind ja so ein bisschen eingeschlafen, ne? Ja, seitdem wir so über 100 Jahre sind, 150 Jahre alle zusammen.
Wir müssen arbeiten, wir haben Kinder, wir haben gute Gründe, auch am Wochenende zu Hause zu bleiben zu dürfen.
Ja, also es ist alles mit Planung verbunden. Aber deswegen haben wir jetzt ein Zeitfenster, so dieses Zeitfenster, was wir uns gerade setzen, ein halbes Jahr dazwischen, da kann man mal so sagen, okay, ja, da geht man so Wochenende.
Lass mal anfangen. Wir müssen ja noch gar nicht zusagen, wie Markus das immer will, sondern wir können ja mal eine Wishlist
auch machen.
Ja, finde ich gut.
Markus macht gerade krakeelt.
Nein, er tanzt gerade YMCA.
Er tanzt den Tango. YMCA. Wir haben heute seinen Tango-Tag erwischt. Heute podcastet er an dem Tango-Tag.
Ja, heute ist es Schulferien in Hamburg und es gibt keinen Tango.
Der Tango-Kurs findet ohne Markus statt.
Aber der einzige Mann, der podcasten und Tango tanzen kann.
Ja, aber absolut gerade nicht, weil ihr kennt ja noch gar nicht die Geschichte, dass ich mich vor 14 Tagen einem Hotelzimmer in Leipzig, den Zeh gebrochen habe. Und da fragt man sich, wie macht das manche Fußballer? Ich meine, mit so einer Verletzung, einer blöden Zehverletzung kannst du eigentlich nicht mehr Fußball spielen.
Ja, das stimmt. Also mit Zeh ist, glaube ich, fies. Also du kannst gegen ganz viele Sachen relativ viel machen.
Hatte nicht Buchtmann sich den Zeh gestoßen und konnte dann nicht mehr spielen und dann wurde Lien Trainer und plötzlich konnte er doch spielen? Weil das irgendwie zu peinlich war, nachdem was Lien passiert ist.
Vielleicht war Buchtmann an dem Wochenende mit C hier auf einem Zimmer, egal. Gut, dann.
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist, so ein gebrochener C.
Ich dachte, so ein Karlauer.
Der ist so schmerzhaft, der Karlauer, der war so schlecht. Egal, also Markus, du hast tatsächlich auch mal Mitgefühl, die Schmerzen sind sicherlich sehr, aber sehr groß.
Deswegen mein letztes Spiel jetzt gegen Sandhausen, das war mit gebrochenen Zeh. Das habe ich hier durchgehalten.
Fand ich super. Wir sind dir auch nicht auf die Füße getreten, mir wurde oder? Schwarz. Bis auf das eine Mal, als du die Gegner so beschimpft und den Trainer so beschimpft hast, haben wir dich kurz auf deinem Zehtreten zurückgehalten und dich daran erinnert, dass du beim nächsten Mal gesundheitstechnisch doch diese Stahlkappenschuhe tragen sollst.
Ja, das wäre besser.
Nee, Zeh ist, glaube ich, ganz fies und nicht gut. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja irgendwie gegen alles Allheilmittel und da gibt es wahrscheinlich eine Zeh-Maske für, dass du jetzt so eine Carbon-Maske um deinen Zeh rummachst und dann geht das trotzdem.
Du brauchst einfach Zeit, aber
das ist. Oder ja, das coole Zeug, was alles unterhalb der Gürtellinie an Schmerzen wegdrückt.
Ja, ich glaube, früher haben die Leute einfach Schmerzmittel bekommen und dann haben die gespielt und deswegen sind die heute gesundheitlich alle so ein bisschen schräg drauf, die Helden von 1980.
Ja, da kann was drin sein. Aber es ist, ja. Also
ich könnte mir vorstellen, dass es eine anständige Schiene gibt für so ein Zeh. Da gibt es ja bestimmt so eine.
Ja, eine Schiene gibt es bestimmt.
Ja, das Problem ist ja nicht, dass es keine Schiene gibt, aber die Schiene muss ja tatsächlich auch beweglich sein.
Ja,
habe ich schon wieder was eingeschenkt hier.
Ja, Uso, was machst du so?
Ja, da hoffen wir auf die Gesundung von Herrn Diamantiakos.
Auf Diamantiakos. Ich war in deiner Heimat, mein Lieber, und habe den beiden Wahnsinnigen einen Uso Meltemi mitgebracht.
Das schmeckt wie alkoholisierter Lakritz.
Das schmeckt gesund.
Boah.
Vor allem in Flachmann-Form. Vielleicht kriegen wir das ja ins Stadion.
Nein, das ist verboten.
In der Unterhose.
Ne, das machen wir. Verbotene Sachen machen wir nicht.
Hallo. Die können wir auch anzünden. Da können wir Pyro machen mit Uso.
Nein.
Oder gibt es eine schöne Geschichte, apropos frei assoziieren?
Ja, sag mal.
Wir waren in Griechenland, war ich als Jugendlicher segeln. Und da waren wir, ich glaube, es war auf Mykonos. Da sind mein Bruder und ich dann losgegangen. Und wann waren wir denn da? Ich muss so 16 gewesen sein, mein Bruder 14. Und dann haben wir uns eine Flasche Batida de Coco und eine Flasche Uso gekauft. Und haben die Flasche Batida de Coco. Danach waren wir noch ganz lustig. Und die Flasche Uso, die haben wir nicht ganz ausgekriegt. Und dann waren wir wirklich dun.
Also das klingt auch so in dem Alter, dass ihr eigentlich einen Abholservice gebraucht hättet.
Ja, wir haben uns dann
auspumpen.
So ein bisschen tüdelig auf eine Stufe gesetzt und haben den Uso angezündet. Haben aber
die
nicht.
Die Stufe der Akropolis.
Nee, ja, das wäre ja noch lustig gewesen. Aber es war die Stufe zum regionalen zur regionalen Polizeistation. Und die Polizeibeamten kamen aus dieser Station raus und dachten, sie gucken nicht richtig, wenn da zwei deutsche Jugendliche Uso anzünden auf ihrer Treppe. Und das fanden die so schräg, dass sie uns auch nicht festgenommen haben oder so, sondern nur den Kopf geschüttelt und vorbeigegangen sind. Das waren die 80er Jahre, da konnte man auch Uso auf den Treppen der Polizeiwache anzünden.
Ja, da konnte man aber auch ganz schöne Sachen trinken. Beobachte ich das eigentlich, wenn ich so meine Kinder betrachte? Ich sehe ja eine ganze Menge an Alkoholiker, aber zum Beispiel Blue Curaçao habe ich noch nicht gesehen.
Ja, aber Behrens ein Appel dafür.
Ja, aber Blue Curaçao, diese leckeren Sachen, weißt du, diese...
Ja, aber so lecker ist das gar nicht. Das hast du damals lecker gefunden.
Das war damals auch nicht lecker, sieht aber geil aus.
Naja, geil aus. War das nicht das in der grünen Wiese sozusagen, Blue Curaçao?
Nee, das ist grün. Das grüne Hexe, grüne Wiese, grüne Banane.
Das war
80er, aber die Farben waren echt toll.
Die Farben waren auch 80er.
Deswegen auch deine komischen...
die sind inzwischen, glaube ich, verboten.
Matilda de Coco, geil.
Der Matilda de Coco war es, also... Naja, schön, also das war großartig. Mykonos fand ich übrigens auch toll. Das war irgendwie, das hat irgendwie Style gehabt. Leider lange nicht mehr da gewesen. Und jetzt war ich eingeladen von der griechischen, von der deutsch-griechischen Außenhandelskammer, um dort schlaue Sachen zu sagen. Und ich habe übrigens die Akropolis verpasst. Ich bin lieber ans Meer gefahren und habe in dem Mittelmeer gebadet.
Du hast dir sozusagen ein paar Yachten angeguckt.
Oh, ich habe mir Superjachten angeguckt. Superjachten. Bin mit einem St. Pauli-T-Shirt in die Superjachtenbucht. Die heißt Voudiagmeni, ist in der Nähe ungefähr 20 Kilometer von Athen entfernt.
Hast du dir die Zunge gebrochen, als du es gerade gesagt hast? Voudiagmeni?
Nee, das kann ich. Also, ich habe ja zwei Uso getrunken, das kann ich ja
sagen. Ach so, dann ist es eingebaut.
Ja, das ist eingebaut, das Griechische ist eingebaut. Und, habe mich da in so ein Café, es gibt da so zwei Café-Restaurants mit Blick auf diese Yachtenbucht. Und da sind wirklich super Yachten mit so ein Riesending mit so einem Hubschrauber-Landeplatz und so. Und eine von diesen Yachten, die Jungs, die da wohl drauf waren, die sind mit so einem Tender, heißen die Dinger, an den Strand gefahren und sind dann in diesem Restaurant, saßen genau neben mir, kamen irgendwie aus Weißrussland oder so. Und wirklich extrem Klischee, also alle auch in so ganz engen, sehr teuren Joppen, also so Shirts und Ray-Ban-Sonnenbrillen auf und das neueste iPhone und eine Geldklammer nach der anderen lag da auf dem Tisch und dann haben die auch hier die Jungs immer antanzen lassen. Und ich saß immer im St. Pauli-T-Shirt daneben und habe dann gedacht, na, das ist mir alles irgendwie zu teuer. Ich esse mal nur zwei Vorspeisen, dann habe ich Tzatziki und Black Eyed Peas gegessen, also Erbsen und Tzatziki. Und der Ober, der die Bestellung aufgenommen hat, der hat sich noch gewundert, meinte, ist das alles? Ich so, ja, und ein Bier dazu noch, das reicht völlig für mein Budget. Und dann saß ich dann, am Ende hat ein Kollege abgeräumt und der meinte dann so, nice T-Shirt, I like that. Und das war, und da habe ich wieder gemerkt, dass der Jolly Roger ist einfach auch international ein Statement und er verbindet Menschen und er erdet auch irgendwie. Also der hat genau gewusst, wen er da vor sich hatte. Ich habe in dem Moment, wo er sich als St. Pauli-Fan geoutet hat oder als jemand, der das Symbol erkennt, habe ich gewusst, wie er drauf ist. Und das finde ich schon ganz cool, muss ich sagen.
Ja, das ist natürlich ein
ganz cool. Also das ist schon schön.
Schön, schön.
Aber du meinst, dass man hier in Hamburg-West besser griechisch und günstiger griechisch essen kann als in Griechenland?
Hm. Ich war da essen und das war nicht viel billiger als hier bei unseren Kollegen in der Langfelder
Straße. Besser kann es ja gar nicht sein.
Besser war sowieso nicht. Und was mir aufgefallen ist, das war echt Obwohl ich sagen muss, das Tzatziki, das ich da gegessen habe, ich hab beinahe nur Tzatziki gegessen, weil.
Also, und du hast dich flüssig ernährt mit dem Strohhalm, also mit dem Bambusstrohhalm hast du Tzatziki gegessen.
Bier, Tzatziki und ein paar Souvlaki, also Fleisch natürlich, viel Fleisch.
Also, lieber Hörer, gut, dass ich nicht dabei war.
Viel Fleisch, viel Salat.
Sehr gut.
Und hab. Ja, ich meine, das war eine Geschäftsreise, die ich privat verlängert habe und da ist natürlich, da muss man ein bisschen auf die Kohle achten. Ne? Ich kann ja nicht hier einfach jeden Tag hoch die Tassen. Ne? Und deswegen.
Der schickt man dich jetzt öfters hin.
Aber ich muss sagen, das Tzatziki da schmeckt richtig geil. Also es, ich meine, ist halt
so,
Griechenland.
Es ist so Griechenland, es ist so wie
so griechisch.
So griechisch, halt. So nach Joghurt, nach griechischem Joghurt.
Es schmeckt wirklich nach Joghurt, das schmeckt nicht so nach irgendwie
Mayonnaise
oder so. Genau, das schmeckt nicht nach Industriemayonnaise, sondern schmeckt nach selber gemacht.
Hast du da noch was für die Playlist mitgebracht aus dem Athen? Du hattest da irgendwie
Ich wollte letztes Mal, aber du hast dir das nicht eingefallen.
Ich hab was ganz
Geschmackloses. Nein, ich schau kurz nach, weil ich habe das ja gefragt.
Geschmacklos finde ich gut.
Mach mal, ist das Demis Roussos, der Stern von Mykonos?
Ja, ich glaube ja.
Dann pack den drauf, der passt genau zu diesem Essen.
Und ich packe nochmal Like a Motorway von Saint-Étienne drauf, aus Gründen, später folgenden Gründen. Ja, ansonsten, die Playlist findet ihr natürlich auch verlinkt bei uns und könnt die auf Spotify St. Pauli Pop Playlist euch durchseppen und da natürlich das alles, was wir hier euch empfehlen, nochmal direkt anhören und genießen hoffentlich. Ja, was ist noch passiert? Also ich habe ja schon erzählt, Filmfest fand ich gut. Erik war in Athen, hatten wir gerade schon. Markus, hast du irgendwie...
Ich war auch im Fortuna.
Du warst auch? Ja, stimmt. Sag doch mal,
wie es war. Weil wir hatten ja gerade das Thema Armenien und ich habe einen Regisseur sehen dürfen mit armenischen Wurzeln, Atom Egoyan, jetzt in Kanada lebt und er hat seinen neuen Film Der Ehrengast vorgestellt und im Abspann gab es danach dann, hat er über seinen Film gesprochen und er bekam dann einen Preis, das kennst du ja auch, für inhaftierte Schauspieler und dann hat er dann gesagt...
Stimmt, das war der Preis, also man muss, anstatt Blumen gab es tatsächlich jetzt für die ganzen Promis keine Blumen, sondern es gab dann diese für einen Inhaftierten in, ich habe das Land vergessen, also auf jeden Fall für einen guten Zweck eines inhaftierten Kollegen.
Ich habe einen in Myanmar gehabt, war das der?
Ja, das war der, genau. Und das war auch immer der gleiche sozusagen bei jedem Event. Also,
wer? Ein Schauspieler, der in Myanmar seit ganz langer Zeit schon im Gefängnis sitzt. Und dann hat Atoma dann auch erzählt, wie er dann drauf kam, an einen, der in der Türkei seit, glaube ich, anderthalb Jahren bereits inhaftiert ist mit armenischen Wurzeln. Und dann kam auch die ganze Sprache auf die Situation in der Türkei, die sich ja davor zurückschreckt, ein Vielvölkerstaat zu sein, sondern alles jetzt zutürkt. Und jetzt gehen sie gerade nach Kurdistan rein, was mich ja wieder an Deniz Naki denken lässt. Also es sind keine schönen Zeiten dort und geht allen nicht so gut, wie uns es hier geht.
Ja, nicht gut, nicht wirklich gut. Gut, dann aber nochmal, ich mache nochmal ein anderes Lied auf. Ich packe nochmal von Seelenluft Manila auf die Playlist, weil das auch nochmal so schön ist.
Ach so, und deswegen Armenien, also da hätte ich echt Lust mit, hier Daniel, ne, wenn du das hörst, damit Ground zu hoppen, melde dich mal. Vielleicht nach Armenien muss ich doch eh mal, ne?
Wieso musst du da hin?
Jesus sprach Aramäisch.
Ach so, ja. Den Bogen müsste Erik nochmal schlagen, dass man nochmal sagt, unser Markusmann ist ja tatsächlich einer, der Tango kann und der kann aber auch christlich das Kreuz besingen.
Ich kann nur sagen, guck dir Don Tango an mit Celentano. Liebe Leute, wenn ihr das noch rausfindet, Don Tango, Celentano mit Ornella Mutti, glaube ich, ne? Sehr. Wir sind in 80er Jahren.
Den beiden kenne ich nur des widerspenstigen Zähmung.
Es war nicht Ornella, irgendeiner. Jedenfalls Don Tango hatte es sehr schwer. Er musste immer dann von seiner Kirche irgendwo im hintersten Winkel der Po-Ebene und immer dann 100 Kilometer entfernt am Mailand fahren, um in der örtlichen Dorfdisco dann den Disco-Tango zu tanzen. sage euch.
Und dazu gibt es aber keine Musik, leider, glaube ich. Kann ich mir vorstellen, dass es nicht gibt.
Ah, du mach doch mal Patrick Hernandez, Born to be Wild.
Ich würde auch gerne.
Oh nein, Born to be Alive.
Born to be Alive.
Oh. Haben wir glaube ich, schon. Haben wir eigentlich Fatboy Slim Right Here, Right Now schon?
Meinst du oder die Originalversion oder willst du die mit Greta Thunberg drauf haben?
Ich hätte gerne die mit Greta Thunberg.
Ich glaube, die gibt es bei Spotify nicht.
Das ist jetzt ja. Jetzt sind wir hier beim Autopodcast.
Mein Social Media Post des Monats von Fatboy Slim.
Ja,
alle Rechte vorbehalten und da es ein Mashup ist, auch wahrscheinlich nicht irgendwie GEMA verdächtig.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ist ja auch zu kurz, als dass man irgendwas. Wir haben ja auch drüber gebrummt.
Es ist mit noch ein Herzschlag. Zitat. Ja, es ist auch als Zitat. Wir haben das als Zitat gebraucht. Die Frage ist, ich suche die ganze Zeit, ich trage das nach, es tut mir leid, ich habe jetzt nicht die Zeit, noch eine weitere halbe Stunde zu suchen, weil sonst reden die Leute hier so viel.
aber ihr.
Warte, Sekunde, damit ich mich selber daran erinnere, was ich machen soll. Es gibt, weil du mich gefragt hast, ob ich einen griechischen Song für die Playlist habe, es gab einen Kommentar dazu, zu unserem Podcast, ich glaube bei Facebook.
Echt?
Und ich habe den nicht an dich weitergeleitet, dummerweise. Ich muss ihn nochmal raussuchen. Mach vielen Dank für den Kommentator. Da
gab
es einen Bandvorschlag aus Griechenland und ich habe ihn verbasselt, das tut mir voll leid.
Ja.
Für Markus mache ich jetzt nochmal Pulp auf die Playlist. 25 Jahre das Album Pulp. Ja. Pulp. Oh. Jarvis für dich nur.
Mit welchem Lied denn?
Das darfst du dir aussuchen.
Dann Common People. Vielleicht in der Version von Mr. Chetner.
Okay, kommt auf die Liste.
Wir können das auch ansingen.
Da geht es ja auch um Griechen, ne? Weißt du in dem Lied?
Ja.
She looks Greek.
Yes.
Aber auf die Playlist. Sing das doch mal an, bitte ich, für mich.
Nee, kann man das. Jarvis kann das. Oder Markus.
Ja, oder Mr. Chetner, William.
Ja, das ist unser. Das ist eigentlich dein Part. Wo ist dein T-Shirt? Dein Mr. William Chetner T-Shirt, Erik.
Mein von dem Star Wars Fan Number One T-Shirt.
Ja. Star Trek Fan Number One.
Übrigens, apropos freie Assoziation, 24. Januar. Ist der Start der Staffel von Picard auf Netflix oder Amazon, was jetzt gar nicht. Es ist einfach, ich freue mich da so wie Bolle drauf. Es wird so eine geile Serie.
Das ist so schön, dass Erik, du wirst da wieder jung, dass du blühst.
Oh, Star Trek ist Popkultur, das sage ich euch.
Sehr gut.
Da kann jetzt die St. Pauli sich noch warm anziehen, bis sie da sind, wo Star Trek vor allem The Next Generation ist.
Ich muss gerade mal den Bogen schlagen, die mir gerade die Assoziation kam von Gretas Right Here, Right Now. Change is gonna come. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Leichtathletik-WM verfolgt hat.
Ja. Oh ja, nochmal ganz doll dissen?
Ich habe die ja eigentlich gar nicht geguckt, weil es interessiert mich auch nicht. Ich habe ja nur mitbekommen, dass da ja die Sportler unter unmenschlichen Bedingungen ihren Sport treiben sollen. Und die Fußball-WM ist ja auch in Kürze dort. Und wie so ein korruptes System...
Ich glaube es ehrlich gesagt immer noch nicht, dass die wirklich kommt. Dort stattfindet.
Und wie die korrupte Systeme wie die FIFA und dann die UEFA im Gefolge mit unseren ganzen Landesverbänden, mit uns ganzen Fans so etwas stattfinden lässt, ist unglaublich. Und wird mir echt schlecht dabei. Und ich hoffe, dass dieser ganze Art von Fußball, wie er da zelebriert wird, dem Untergang geweiht ist.
Die Frage ist doch, was können wir tun, so grassroot-mäßig? Wir sind ja Mitglied im DFB.
Du kannst den ganzen Scheiß schon mal erstmal boykottieren.
Genau, also wir werden nicht ein einziges Spiel dieser WM gucken. Wir werden auch, die WM ist ja schon, ist das die nächste? Oder die übernächste, ich weiß es gar nicht.
Nein, das ist die nächste WM.
Das ist die nächste, ja.
Dann ist das ja, dann ist auch jetzt die WM-Quali schon WM. Also nicht gucken. Boykottaufruf.
Ja, das gucke ich mir eh nicht an. Ich meine, hat einer von euch das letzte...
Interessiert euch die Nationalmannschaft?
Morgen Argentinien?
Das ist so lustig. Sieht das jemanden? Überhaupt nicht. Das ist so lustig. Je mehr ich mich mit dem Thema FC St. Pauli beschäftige in den letzten 25 Jahren, desto weniger interessiert mich die Weltmeisterschaft. Und lustigerweise.
Die Nationalmannschaft.
Die Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft. Also die Welt, stimmt, bisher hat mich die Weltmeisterschaft dann doch interessiert, weil wir als Altona, wir haben ja noch ausweichende Nationalmannschaften wie Dänemark oder die Türkei. Es gibt dann ja auch noch sehr sympathische Nationalmannschaften wie Island und Nordirland beispielsweise.
Choupo startet, spielt für?
Wer?
Choupo. Choupo spielt für?
Ist das, das ist nicht Kamerun. Ist das Kongo? Nein, ich meine nicht Kongo. Wo spielt denn der für? Nigeria?
Ich dachte, der wäre deutscher Nationalspieler.
Nein. Choupo spielt für.
Kriegen wir raus im nächsten Podcast.
Okay.
Oder googeln es gleich noch.
Irgendwann ist die freie Assoziation auch zu Ende, wenn man eben nicht mehr weiter weiß. Ne? Aber das ist nicht so schlimm. Da schreibt die Écriture Automatique, also bitte alle mal googeln, Écriture Automatique, eine Kunstform des späten 19. Jahrhunderts aus Frankreich kommend. Eine Vorform des Dadaismus, das freie Assoziieren zur Kunstform erhoben hat. Und das machen wir heute im Podcast auch. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann sagt man irgendwie Piep oder Boop.
Da muss ich mal hier eine Special Edition mal ankündigen. Wir machen mal eine Special Edition zu Rohrwolf. R-O-R Wolf. Schon mal gehört?
Nein.
Das ist ein Journalist gewesen und der hat ganz großartige Fußballhörspiele gemacht in den 80er Jahren. Also Radio habe ich auf CD und großartig.
Ja, sehr gerne.
Wo bin ich Fan. Weil er gerade mit Dada und so weiter, er hat ein paar Soundcollagen mit den einzelnen Sachen gemacht und ganz, ganz toll. Checkt das mal aus. Rohrwolf. Auch alle Fans von Eintracht Frankfurt. Erich Ribbeck auf dem Trainingsplatz bei Eintracht Frankfurt. Großartig.
Ja, das ist ein Tipp, der ist schön. Also habe ich noch gar nicht auf dem Bildschirm, aber es ist sowieso so ein Medium, was spannend ist, weil so Live-Kommentatoren, das ist auch eine Kunst, glaube ich, audiomäßig ein Fußballspiel zu kommentieren. Das ist nicht einfach. Und deswegen
Hut ab vor Leuten, die das gut machen. Gekommen. Wusstest du, dass die Kollegen von den Türen ein Fußballhörspiel gemacht haben?
Nee, wusste ich nicht. Die Türen kenne ich, aber.
Ja, und die haben der Mastermind von denen hat dann auch mit der Christiane Rösinger so ein Fußballhörspiel gemacht.
Okay.
Der Spielmacher.
Und das ist aber nicht mit Patrick Picard. Nee, wie heißt der nochmal? Mit Tommy Orner. Das ist
nicht mit Tommy
Patrick Orner. Patrick Packard oder so.
Patrick Packard, Tommy heißt Orner, der Libero.
Patrick Packard
ist Franz Beckenbauer. Ja, mit Jens Friebe und so.
Der hat in den 80er, in den frühen 90er Jahren hat er einen Beauty-Salon aufgemacht, der kleine Junge, der das Patrick Packard gespielt hat.
Ja. Ich so als Schwarzkopf-Ableger.
Der hing immer in der Disco rum, wo am Steindamm, wo der Preis sich immer erhöht hat.
Ja. Wie ist die noch? Empire nicht.
Oh Gott, da hing der immer rum.
Schlecht. Weg mit diesen Erinnerungen.
Aber ich komme noch mal kurz auf diese WM. Ich glaube, man könnte da ein kulturelles Gegenevent starten, jeder für sich. Also ich glaube, wir werden das hier wahrscheinlich dann auch machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man zu jedem Spiel irgendwo dann etwas gegensetzen kann, selber aktiv, literarisch, eventmäßig.
Die alternative Weltmeisterschaft.
Es ist Winter. Ich möchte nicht im Dezember oder Januar im Müllerntor sitzen.
Ja, dann lass es doch
so. Aber das tun wir doch sowieso.
Dann lass es doch in der Sporthalle machen. In der Altdorfer Sporthalle und dann mit sympathischen Fußballern. Also zum Beispiel.
Hallenhalmer.
Nee, wie unsere Blindenfußballermannschaft.
Ja,
sowas
die Blindenfußballer.
Ich wollte nämlich eben schon sagen, als du gesagt hast, Wolf, habe ich gedacht, das ist auch ein Gast in unserem Podcast, der schon überfällig ist. Ist Wolf Schmidt vom AFM-Radio. Und das AFM-Radio ist ja eigentlich als Blinden- oder Sehgeschädigten-Radio gestartet und auch immer noch in seiner Kernfunktion. Und Wolf trainiert auch die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli und die sind gerade in den Blindenfußball-Masters Sieger geworden.
Perfekt ist, dass wir doch
die sind quasi deutscher Meister im Blindenfußball geworden. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, ganz großartig.
Aber sowas zum Beispiel, ein Masters-Turnier als Gegenpol
mit so ein bisschen Crowdfunding, dass man den Leuten tatsächlich sagt, wir holen uns diese ganzen Mannschaften vielleicht von allen Teilnehmern,
die geil da sind. Das ist eine geile Idee.
Und dann und ja, wenn und dann halt die Leute auch so versuchen unterzubringen, einfach nicht, dass es Kosten aufwirft.
Schönen Gruß an die AFM, das wäre mal ein Thema für euch. Ihr habt ja noch 2 Millionen im Keller, die könnten ja dafür mal verbraten werden.
Was? Wie? So? Was? Aufwachen?
Ja, genau. AFM. Ja, also das finde ich eine super Idee.
Ja gut, aber dazu muss man jetzt Thema AFM ist die größte Abteilung im Fußball oder ist die größte Abteilung bei St. Pauli, ne?
Die größte Abteilung beim FC, also mitgliedermäßig die größte.
Da hat der Erik, als wir jetzt auf der Nord waren, da gibt es ein wunderschönes Flugblatt von vom Nord Support, das man immer lesen muss oder darf. Das ist mir ganz toll informativ. Und da war dann eine sehr nette Formulierung der Ankündigung der Mitgliederversammlung der Abteilung Fördere Mitglieder.
Das lese ich mal ganz kurz.
Vielleicht kannst du das gerade mal zitieren, Erik.
Ja, das kann ich, weil das ist, die war übrigens schon die Jahreshaupt- oder die Abteilungs- AV heißt das ja. Ich werde immer zurechtgewiesen, wenn ich JHV sage und es geht um Abteilungen. Aber für mich ist das quasi so eine JHV eine Abteilung. Auf jeden Fall hat der North Support geschrieben, die Abteilung fördernde Mitglieder ist wohl die undemokratischste Einrichtung in unserem Verein. Das liegt nicht an der sich zuweilen recht autoritär gebärdenden Abteilungsleitung. Es liegt vor allem an euch. Zu den jährlich stattfindenden Mitgliederversammlungen erscheinen nämlich regelmäßig nur um die 100 Leute und somit weniger als 1% der Mitglieder. Und die bestimmen dann zum Beispiel, wofür eure Mitgliedsbeiträge verwendet werden. Das ist eher suboptimal und dummerweise jetzt auch gerade gewesen. Das heißt also, man kann nur fürs nächste Jahr Besserung geloben. Ich für meinen Teil will mich gar nicht mehr mit der AFM groß auseinandersetzen. Ich würde der Abteilung wünschen, dass sie so ein bisschen Drive kriegt, sich neu erfindet. Die 1,2 Millionen Euro, die sie jährlich zu verwalten hat, vielleicht nicht nur in Beton gießt, sondern zum Beispiel in solche Initiativen, die wir jetzt gerade hier kreativ geboren haben, eine alternative WM am Millantor stattfinden zu lassen. Das finde ich schon ziemlich cool. Mehr lässt sich da zur AFM eigentlich nicht sagen, außer dass bald der Vorsitzende auch in Rente geht. Dann kann er ja.
Ist er so
auch,
alt?
Sozusagen, ich weiß gar nicht. Gibt es eigentlich ein Rentenalter als Abteilungsleiter?
Nee. Also nicht das, was auf dem Pass steht, aber das Rentenalter, was man im Kopf trägt, das gibt es.
Wahrscheinlich gibt er vorher den Führerschein ab wegen Senioren gerontophilen Gebrechen, aber die Abteilungsleitung, die hält er noch in seinen Krallen fest. Nur mit den Stiefeln voraus wird man ihn aus dem AFM-Büro tragen müssen. Okay, jetzt ist aber auch gut. Nein, wir wollen ja frei assoziieren, also können wir frei
Wir dürfen das heute. Heute ist unsere Jubelsendung.
2 Jahre Jubelsendung. Ja, Jubel, St. Pauli Podcast. Wir bedanken uns übrigens jetzt nochmal ganz klar ein bisschen Statistik. Wir bedanken uns bei über 5000 Hörern in den letzten 6 Wochen rund ums Derby. Das war unser absolutes Highlight. Wir haben die Top-Folge über 1000 Hörer in der jetzigen Derby-Folge. Die zweithäufigste abgerufene Folge ist mit 790 abgerufen. Die Pyro und Pop Folge im Frühjahr gewesen. Also das Thema Pyro, das Thema Derby ist natürlich bei euch ganz weit vorne. Wir haben viel zu wenig Frauen als Hörer, nämlich weniger als ein Viertel.
Das wundert mich
ja
nicht. Ich meine, letzten Endes siehst du weiblich aus und Willi auch nicht. Und
ja, müssen wir nicht mal drüber nachdenken und einfach mal jetzt irgendwie als Gast vielleicht auch da irgendwie unseren Horizont, unseren männlichen mal runterzubrechen und zu sagen.
Da haben wir ja noch ganz schön Nachholbedarf.
Da haben wir noch nichts gemacht.
Gar nichts.
Dann wäre das hier aber, jetzt muss ich wieder aufpassen, ne? Ob das dann auch so gemütlich wäre wie jetzt.
Ja, selbstverständlich.
Warum natürlich. Soll das
nicht werden? Wir müssten uns öffnen.
Und wenn, dann läge es an uns.
Oh.
Wir sind doch öffnebar und beweglich.
Ich weiß nicht, ob ich so beweglich und so offen bin.
Ja, lass dich doch von dir selber überraschen an dem Abend.
Das mache ich täglich, wenn ich aufstehe und denke mir so, oh Gott.
wenn du dir schnell da und da glaube
ich, ich bin wieder überrascht, dass du
Spiegel gibst.
Ja. Also ich fahre seit 2-3 Jahren meinen Testosteronspiegel aktiv runter. Also ich bin in 10 Jahren bin ich durch, bin ich auf null.
Das ist gut. Okay, also da können wir auch mal ein paar, da können wir auch mal Input gebrauchen, was da so zu uns passen würde. Weil wir sind ja so stur, dass wir gar keine femininen Einflüsse wahrnehmen hier so richtig. Da können wir uns mal, können wir mal was gebrauchen an Vorschlägen. Oder Gästen.
Ja, wir gehen mal aktiv auf die Suche, würde ich sagen. Das ist ja auch nicht so schwer. Ne? Wenn wir unbedingt wollen, dann kriegen wir sowas.
Mir schwant Böses, Leute. Mir schwant Böses.
Geht ihr zu Fußball-Tinder oder was meinst du? Gibt's sowas?
Ich wollte gerade einen Namen nennen, das mache ich jetzt natürlich nicht mehr.
Welcher Name hätte gematcht?
Vielen Dank.
Hey, ich bin der Erik.
Das gibt die gelbe Karte. Mal wieder auch öffentlich jetzt.
Gematcht.
Mann.
Nee, aber wie gesagt, also sowas kann man ja auch aktiv versuchen, mal gegen.
Kaum lässt man die Leute frei assoziieren, ne? Dann irgendwann übernimmt das Höhe-Höhe-Gehirn. Noch ein Uso oder ist hier noch ein Uso? Was machst du so?
Liebe Zuhörer,
sag mal, ich wollte ja nochmal so einen Ausblick machen. Von unser 5. Platz Leiste aus, wo wir uns jetzt hingesetzt haben, sind wir ja schon so ein bisschen, also Markus ist ja, hat sich ja schon platziert, das heißt, es geht zurück, geht gar nichts mehr auf
doch, schlechter als 5. Natürlich, ich meine, guck mal, jetzt kommen ja die schweren Spiele. Jetzt spielst
ja, wieso, wir haben die oben haben wir jetzt alle weg, jetzt kommen ja, die ganz leichten
Spiele. Ja, deswegen sagt er ja, jetzt kommen die schweren Spiele.
Jetzt spielst du gegen Aue.
Mann, Aue und Aue, wie spielen sie doch alle an die Wand?
Weil nein, wir Heidenheim kommt, Aue kommt, da bin ich mal gespannt. Wir haben in Heidenheim und Aue immer verloren, ob das
hier
dieses Jahr anders wird.
Hier im Frankenland spielen wir euch an die Wand.
Ich muss euch nachher noch mal eine Karte abgeben, meine beiden Karten. Weil ich bin beim Darmstadt-Heimspiel nicht da.
Oh, gib her damit.
Dann nehme ich meine Töchter mit.
Die kommen zu mir. Die kommen okay. zu mir.
Also sind
die
jedenfalls weg. Ich bin nämlich an dem Wochenende tatsächlich in unserer kalten Heimat, wo wir neulich St. Mirren-mäßig schon mal einen Ausflug gemacht haben.
In der Slowakei?
Nein, in Schottland. Ich fliege nach Edinburgh.
Zum Stone of Throne. Nee, zum Stone of Crown.
Ja, mal gucken, was das wird, aber ich freue mich schon, Markus, dir ein Foto von Haggis zu schicken.
Haggis. Oh, bringst das du was mit? Erinnerung. Das kann man nicht mitbringen. Das muss so ein Dauerkühl.
Liebe Zuhörer, man muss dazu sagen, googelt mal Haggis und ich habe es nicht gegessen. Die beiden Kollegen hier haben es jeden Morgen mit Wonne verspeist.
Ich habe deine Portion mitgegessen.
Ja. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, Grützwurst. Und ja, das gab es morgen
denken,
zum Essen.
Unter was für Rahmenbedingungen ich hier arbeiten muss.
Bregen und Grützwurst.
Muss, mit was für Leuten.
Oh, wir sind Fleischesser gewesen. Zumindest in Schottland sind wir Fleischesser.
Also ich könnte jetzt wieder so.
Also bei Haggis wirst du echt so ein Veganer.
Nein, nicht da.
Ja, aber den verhungerst du doch in Schottland. Da gibt es doch gar nichts. Zum Frühstück ist nur Bier. Ja, genau, Bier. Du kannst dich von Bier, Prost, auf 2 Jahre Haggis frei leben.
Ja. Ach so, jetzt.
Ihr seid schon oben rum. Ja. Wir sind jetzt beim Staropram.
Prost.
Ja, das ist alkoholfrei, ne? Wir verheiligen ja keinen Alkohol.
Ja, also gefährlich ist die Situation tatsächlich. Also nach der Pause Länderspiel kommt Darmstadt zu Hause, wo man jetzt immer automatisch von einem Sieg ausgeht. Und dann kommen vermeintlich leichte Gegner.
Ja, Heidenheim.
Aber das ist ein Abstiegskandidat, gegen den können wir nur dumm aussehen und verlieren.
Na eben.
Ich meine, es gibt ja noch so ein paar Grundregeln beim FC St. Pauli. Die werden ja nicht nur wegen Jos Luhuka jetzt plötzlich über den Haufen geschmissen. Also wir werden gegen Darmstadt werden wir verlieren. Fertig. Okay. Hat sie der Fisch.
Hat sich jetzt schon, okay.
So.
Ja.
Und dann kommt wer?
Dann ist auswärts irgendwas.
Da kommt doch Heidenheim.
Heidenheim wird ganz unangenehm, aber ich bin dafür, dass wir die jetzt mal 5-0. So, habe ich Bock drauf.
Und Schnatterer fliegt mit Rot vom Platz.
Schnatterer.
Durch Meckern.
Fliegt.
Weil der Name das so hergibt.
Weil er. Meckerer, Schnatterer.
Ja.
Meckerer, Schnatterer. Ja, das finde ich gut. Obwohl der ist ja eigentlich ganz sympathisch, der Junge. Der ist ja, immer, so das ist quasi der, das der ist quasi der Uwe Seeler von Heidenheim.
Der ist ja, nee, der ist ja das Maskottchen sozusagen.
In 20 Jahren wird im Heidenheimer Express noch stehen, Schnatterer macht sich Sorgen.
In 20 Jahren wird der linke Fuß von Schnatterer in Bronze gegossen vom Stadion.
In Bronze. Und weil sie dem HSV nochmal ins 1 auswischen wollen, beide Füße von Schnatterer.
Und nur die Füße.
Nur die Füße.
Und von mir aus auch den gebrochenen Zeh, den Markus ihm fast.
Und da wird man sehen, er hat mal einen gebrochenen Zeh gehabt.
Leute, es gibt eine Niederlagenserie. Und zwar Darmstadt-Heidenheim. Dann gewinnen wir natürlich ganz klar gegen Frankfurt im Pokal.
Selbstverständlich.
Und nach dem Sieg gegen Frankfurt verlieren wir dann 3 Spiele. Zu Hause gegen Karlsruhe, zu Hause gegen Bochum und in Aue. Und dann gewinnen wir erst wieder gegen Hannover.
Also Karlsruhe besiegen wir. Bochum wird schwer, weil die haben jetzt natürlich Bock. Die haben Bock, nicht mehr unten drin zu stehen. So. Wenn sie dann wieder Morgenluft wittern, dann wären wir die Richtigen, um sie sozusagen wieder auf den Boden der Tatsachen. Das wäre übrigens auch das Auswärtsspiel, zu dem wir fahren könnten. Ne? Ist doch auswärts, oder?
Das ist aber dann, nein.
Bochum
das,
oder wo?
Ich habe doch gehört, wir haben jetzt praktisch 3, Jungs, Stress, 3 Heimspiele. 30. Oktober Frankfurt, 2. November Karlsruhe. 8. November Bochum.
Aber dann können wir auch nicht wegfahren nach Ochsenzoll.
Wir wollen ja nach Ochsenzoll fahren, aber wir wollen ja, also wir fahren ja auch weg, aber das ist ja noch in diesem Monat, das ist ja alles, das sind ja alles Echtzeitzitate, die sind ja noch greifbare Gegenwart schon fast.
Geil.
Wir sprechen ja
greifbare
über
Ende, Gegenwart.
Wir sprechen ja praktisch über November, Ende November sozusagen. Für unser imaginäres Groundhopping-Ziel.
Ich hätte übrigens Bock auf Clapton FC.
Ja, hängt so ein bisschen davon ab. Mein Bock würde sich auch steigern, wenn ich wüsste, dass es jetzt, wenn man so ein Wochenende dahin fährt, dass man jetzt nicht so mit Visum und so, dass man mal gucken, was da so passiert in England.
Ach komm, die freuen sich doch, wenn sie ein paar Devisen kriegen.
Ja, wenn wir deswegen aber eine Stunde.
Sie müssen ja schon ein Care-Paket zu Weihnachten mitbringen.
Wenn wir eine Stunde irgendwo anstehen müssen, um.
Wie geil wird das denn nach Brexit nach England und dann irgendwie zwei Haggis für den Preis von einem sozusagen.
Buy two Haggis, get one free.
Ein Pint, one in Euro. Oh, wie geil ist das denn? Das wird geil.
Vielleicht soll ich planen, mal ein neues Rennrad in England zu kaufen. Da gehen die Preise jetzt runter.
Ja, was gibt's da?
Den Bonusrabatt.
Ja, aber der.
Wie heißt doch mal die Marke?
Der Zoll geht hoch.
Du fährst doch auch so eine englische Marke.
Ja, wie heißt die noch?
Raleigh.
Ja. 200 Jahre englische Baukunst.
Und so schwer sind sie auch.
Geile Fahrräder. Ja. Unkaputtbar. Und sofort verrostet nach 2 Wochen.
Zack. Dann kaufst du dir so ein schönes Rad und fährst du mit dem Fahrrad schön nach Hamburg zurück. Ohne Zoll. Über den Zoll. Eigenes.
Durch den Tunnel. Und sagst, ich habe das schon eingeführt. Ich bin damit schon nach England gefahren.
Genau.
Das musst du denn sagen.
Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns tatsächlich festzulegen für unser mögliches Ziel. Aber
können wir nicht nach Spanien? Das ist wärmer.
Also ich wäre eigentlich auch gerne bei sowas wie
Rayo Vallecano.
Ja, sowas
Madrid,
wie Spanien, Madrid. Italien oder gibt es in Portugal nicht irgendwelche
Partner? Aber davor musst du zum Zahnarzt, Freundchen. Weil Madrid wird denn.
Naja, das geht doch so. Da kannst du sagen, da hast du einmal lächeln, freier Eintritt, ne, mit der Lücke.
Aber ich muss auch sagen, ich habe mein Knie kaputt gemacht beim Segeln. Der Kollege hat sich einen Zeh gebrochen und einen Zahn gebrochen. Was hast du?
Uso.
Willi hat Uso-Schmerzen. Ich meine, wir sind alle schon so alt. Ja. Ich meine, und die sind alle so jung beim FC St. Pauli. Die sind so alt wie meine Tochter, ist mir gerade aufgefallen. Abgefahren. Apropos so alt wie meine Tochter, gibt es noch was für die Playlist? Ah ja, warte, ich wollte in den Playlisten meiner Töchter räubern, weil die haben, das muss ich sagen, einen schönen Musikgeschmack. Aber bevor ich das tue, wollte ich ja vorhin noch mal sagen, ich habe für die Playlist noch Don't Leave Me This Way, aber von Harold Melvin and the Blue Notes.
Ja, okay. Ich glaube, das habe ich aber schon aufgesetzt.
Haben wir das auch schon?
Ich glaube, ja.
Dann nehmen wir She Can't Love You von Chemise.
Ich bin ja heute, da ihr alle so guten Geschmack habt, bin ich ja wieder bewährt für den Bad Taste verantwortlich. Und wir haben ja, ich kann das ja, Willi, ne? Als halber Tscheche kann ich das ja sagen.
Slowake, bitte.
Aber der war ja damals
nicht Start dabei. Ja, das ist jetzt eine wichtige Unterscheidung gewesen.
Ja, damals war er dabei. Wir haben einen großen Verlust. Wir haben Staatstrauer. Karl Gott ist gestorben. Und ich hätte gerne von Karl Gott Eloise.
Eloise, kriegst du.
Oh, das würde ich jetzt gerne hören.
Das könnte man natürlich auch nochmal von The Damned nehmen.
Das kannst du auch gerne von The Damned nehmen, was auch sehr geil ist.
Apropos Soundtracks und apropos Soundfile. Ich muss euch sagen, wir haben einen neuen Sponsor. Und zwar habe ich aufgerufen und dieser Aufruf gilt auch immer noch bei Steady HQ. Ich weiß nicht, warum die so komisch heißen, aber Steady HQ mal bitte bei Google eingeben. Und da gibt es die Page für unseren Podcast hier. Und da hatten wir bisher zwei wackere Unterstützer und haben jetzt einen neuen, nämlich Carsten Meisberger. Herzlich willkommen. Der sich gerade für den Preis eines Astra, nämlich 1,90 Euro im Monat, uns unterstützt. Herzlichen Dank. 1,90 Euro, das ist wirklich ein Astra in der Astra-Strube pro Jamas.
Jamas,
sag ich. Auf Carsten. Und die Grundidee wäre nämlich, wenn wir da mehr als 5 Supporter am Stück haben, dann wären das nämlich nicht nur 6,90 Euro, sondern ungefähr die 10 Euro, die wir brauchen, um für jede Folge einen Monat lang Mucke reinzuspielen.
Musik, also nicht nur davon zu reden, dass wir Musik gut finden und euch präsentieren möchten, sondern auch sie direkt hinterher zu schieben, dass ihr gar nicht mehr ausweichen könnt.
Genau, da müsste ich mir noch überlegen, wie ich das technisch mache, dass ich sozusagen die Musik da einspiele und dann da müssen wir da wahrscheinlich Pausen machen.
Da habe ich übrigens auch noch mal eine Frage an meine Zuhörer. Ich weiß nicht, ob jemand, die von euch in der DDR aufgewachsen ist. Ich habe zum 3. Oktober mal mir so die DDR-Musik mal so reingezogen. Und war das sehr ernüchternd. Also da geht man rein und denkt, man hört mal so ein bisschen hier unseren Tatortkommissar.
Manfred Krug.
Mit flotter Musik, der jetzt gerade auch von Rocco Schamoni kopiert wird, sehr nicht gut. Rocco hat andere Qualitäten. Aber wenn man dann denkt, naja,
welche denn?
Ja, okay.
Dorfpunk.
Next.
Dorfpunks.
Dorfpunks.
Next.
So, und ich bin dann auf einige sehr skurrile DDR-Sachen gestoßen. Ich bin Nina Hagen mit ihren verschiedenen Kombos, ist natürlich immer großartig. Aber mich würde echt mal interessieren, gibt es von eurer Seite aus DDR-Musik, die ihr gerne hört, die euch was bedeutet hat? Das interessiert mich als Wessi sehr, um euer Leben besser verstehen zu können. Bitte postet uns das zu, mache ich dann auch ein Feedback dran raus.
Und es muss auch nicht ein bestimmter Musikstil ausgegrenzt werden. Also
das ist ja das Geile, wenn ich mir unsere Playlist auf Shuffle packe, ne? Erschrecke ich jedes Mal, weil ich denke, ach ja, genau, das war ja auch auf der Playlist. Das ist ja genauso vielschichtig, wie wir den FC St. Pauli haben wollen, ist unsere St. Pauli Pop Playlist. Es ist ein wunderschön, inzwischen sind es, ich weiß nicht wie viele, aber bestimmt 100, 200 Tracks. Die kann man gar nicht durchhören. Lustigerweise habe ich mich gerade mit Mike Nöcker unterhalten, der mir erzählte, dass Playlists jetzt inzwischen zu Podcasts dazugehören. Wir waren also relativ nah dran. Und es gibt Podcasts, die machen für jede Folge eine eigene Playlist. Das finde ich ein bisschen spaddelig, weil dann musst du ja immer wieder neuen Playlists folgen. Bei uns macht ihr das bitte so, für den Fall, dass ihr sagt, das ist mir alles irgendwie viel zu durcheinander. Sortiert die bitte. Und die sind ja auch ursprünglich sortiert nach Datum, guckt euch die Daten an. Die letzten Daten sind halt die aktuellsten. Und dann könnt ihr je Folge nach oben wandern oder nach unten, wie ihr wollt, und findet immer die Songs zur aktuellen Folge.
Ich hab noch was. Und zwar haben so, weil wir gerade von Karel Gott gesprochen haben und mit 80 Jahren und Ginger Baker ist mit 80 Jahren jetzt verstorben und Suhu bringen jetzt ein neues Album raus und haben jetzt ein Lied gecovert, ein sehr schön, also rausgebracht, nicht gecovert, aber das Cover sieht sehr schön aus. All This Music Must Fade. Ja. Das will ich jetzt aber gar nicht auf die Playliste setzen, sondern ein Lied, was ich mal im Fußballstadion am Böllenfalltor in Darmstadt gesehen habe. Großartig und ein Monument. Barbara O'Reilly bitte als Fußballhymne auf die Playlist.
Ja, von The Who, ne?
Ja.
Kommt auf die Playlist. In Echtzeit sozusagen.
Ja. Ich verweise übrigens auch nochmal auf das tolle Cover der damaligen Platte Who's Next.
Oh ja.
schon 1971, habe ich richtig gesehen. Ne?
Ja, 71. So.
Concrete Garden.
Ja, es ist...
Erik, hast du auch noch was für die Playlist, wo du wolltest stöbern bei der jungen Generation?
Ich bin immer noch am Stöbern.
Ich finde, die junge Generation hört eine Musik, die ist mir nicht zugänglich. Das finde ich auch ganz gut so, weil sonst hätte ja die junge
Kannst
Musik...
Kannst du das so pauschal sagen?
Ich kann also,
das
gar nicht pauschal sagen. Ich kann zur Zeit, mein Sohn hört sehr viel Rap. Mhm. War jetzt auch bei diesem Rap-Festival da bei Sachsen-Anhalt.
Mhm.
Ne? Und erzählt mir was von Moshpits und ich sage, ja, Pogo, nee, Moshpit. Und es ist auch gut, dass er dann seine Musik hat und sich auch merke, okay, aber es ist sein Ding und ich habe mein Ding und das ist auch ganz gut, dass jede Generation da was hat. Wäre ja auch ansonsten sehr, sehr schlimm, muss ich sagen, dass wir heutzutage immer meinen, wir müssten Musikgeschmack noch vorgeben oder so andere Sachen machen. Ja.
Da läuft schon was.
Das liegt aber auch daran, dass ich mit Rap nichts anfangen kann. Also ich bin damals ja schon in den 80er Jahren. Kannst du es bitte ausmachen, Erik? Das nervt. In den 80er Jahren konnte ich mit Rap nie, ist mal abgesehen jetzt von Sugar Hill Gang oder sonst was, auch alles, was ihr noch mitgenommen habt, habe ich nie groß was mit anfangen können und bin ja praktisch dann vom Post-Punk eigentlich in den Grunge geraten. Und Neil Young hat mir immer mehr gesagt, als wenn ich jetzt irgendwo oder Dinosaur Junior oder ich weiß nicht was, als Rap-Gedöns. Und wie gesagt, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, den 20-jährigen Rapper finde ich auch total geil, finde ich das immer total schwierig, weil ich habe mit ihm nichts zu tun. Das ist nicht sein Leben über das, was er da macht. Ich kann es nachvollziehen, aber es ist nicht mein, wo ich sagen kann, dass er rappt über mein Leben. Und also Rap ist nicht das. Aber belehr mich eines Besseren.
Ich würde jetzt tatsächlich von Gangster Full Clip auf die Liste nehmen. Also es bietet so viele Facetten. Natürlich muss man sich dem öffnen und auch Lust drauf haben. Ich habe ein bisschen eine andere Vergangenheit. Also ich bin ja seinerzeit auch mit Rap und als er die ganze Breakdance-Zeit losging, war das immer eine Zeit, als ich Musik entdeckt habe für mich. Und auch sportlich entdeckt habe, waren das so Sachen, wo ich eigentlich auch noch so Johnson Crew und sowas mache ich vielleicht auch nochmal.
Hey you, the Rocksteady Crew.
Rocksteady Crew und solche
Say Sachen. What you do, make a break, make a move.
Ja, solche Sachen, das ist einfach klar. Das war so eine Zeit, die ich sehr, sehr gerne in Erinnerung habe und wo ich auch noch eine ganz andere Facette sehe.
You.
Genau, ich mache das mal wie Playlist.
Hey, hey, you, the Rocksteady Crew, make a break and make a move. Ja, wie geil ist das denn? Und tatsächlich habe ich ja, ich bin ja einer der Menschen, es gibt ja, als ich damals bei MME für das MTV Online, das erste MTV Online gemacht habe, da saßen wir bei den großartigen Gründern von MME, bei Jörg Hoppe und er wird mich hassen dafür, dass wir jetzt den Namen vergessen haben. Ist ja egal. Auf jeden Fall saßen wir da zusammen mit dem Labelchef von Universal und der hat damals schon erzählt, es gibt drei Arten von Musik.
Oder war es Tim Renner?
Nee, das war also lange vor
Tim lange Renner. Konnte.
Also von heutzutage, nicht lange davor, sondern damals lange davor. Und da saßen wir jetzt zusammen und da hat er erzählt, dass sie seit 20 Jahren machen die Marktforschung. Und damals noch im alten Stil mit Befragung und so. Und es gibt drei Arten von Musikkäufern. Und die größte Gruppe von Musik, oder sagen wir mal so, die kleinste Gruppe glücklicherweise sind die Nichtkäufer. Also die gar keine Musik kaufen. So ungefähr ein Drittel.
Und die kann man definieren an der Musikrichtung, die sie supporten?
Nee, die kaufen gar keine Musik.
Aber das sind jetzt nicht Leute.
Die hören Musik, aber die kaufen keine.
Aber die kannst du jetzt nicht definieren als, das sind Leute, die halt Rap-Musik oder.
Nee.
Okay.
Nicht nach Genre. Sondern die kaufen gar keine Sekunde. Und dann gibt es einen ganz kleinen, sozusagen 5% Leute, das sind die Heavy-Käufer, so wie du und Markus, die einen eigenen Musikgeschmack haben und zu Rocco oder zu hier Dings am Steinamm da gerannt sind. Wie heißt das noch?
Michels, ja,
Michel oder
Star zu Michel Point, gerannt ja. sind und Sardos also, und wie das alles heißt in Hamburg, in Köln hieß es wahrscheinlich anders, aber die wie Oliver, den wir hier auch schon hatten, der den HSV-Podcast macht, der mit seinem Bruder sein gesamtes Taschengeld und all das, was sie verdient haben, bei ihrem Vater 400 Mark im Monat als Schüler in Plattenladen getragen haben. Das sind 5% der Plattenkäufe und der größte Teil sind Leute wie ich, die Leute kennen mit einem guten Musikgeschmack und die sich Sachen kopieren, sich ab und an mal was kaufen, was sie gut finden, aber im größten Teil Sachen kopieren, also sich Mixtapes machen lassen oder Mix-CDs.
Wie ja, okay, also dann ist es natürlich so, dass du hast einen Multiplizierer, also jemanden, der einen Musikgeschmack hat und das dann verteilt in seiner kleinen Runde und das dann tatsächlich User gibt, die dann halt sagen, ja, das gefällt mir alles gut, die dann sagen, oh, das ist jetzt nicht so, aber ansonsten finde ich das alles, kann ich dem was abgewinnen.
Das heißt also, Markus, Menschen mit einem dedizierten Musikgeschmack, wie du ihn ausgebildet hast oder wie wie Willi ihn ausgebildet hat, sind 5% von allen.
Ja.
Und ich gehöre übrigens zu den anderen. Ich
kannte immer nur Leute mit einem. Bei einer sehr interessanten Frage, da wir das ja hier auch auf Spotify die Playliste setzen, es gab jetzt da wieder in den letzten 14 Tagen, ich weiß gar nicht, welche Gruppe das war, die sich kritisch über Spotify geäußert hat.
Ich glaube, es gibt keine Gruppe, die sich nicht kritisch über Spotify, also darauf, kein Künstler.
Also erfolgreiche Top-Acts, die sich darauf verwiesen haben, dass sie jetzt eigentlich viel zu wenig verdienen. Also dass über die GEMA früher mehr verdient haben oder über die verwertender Dienste als jetzt über Spotify. Und dann habe ich mir so gefragt, naja, ist das jetzt so? Ist es jetzt so, dass dir eine große Breite an Möglichkeiten hat und wie früher im Plattenladen, du kannst dir alles mal anhören. Ich kaufe mir dann auch schon immer meine CDs, kaufe ich wirklich noch, Leute. Und du kaufst deine LPs. Auf der anderen Seite Leute, die dann gar nichts mehr kaufen. Kommt jetzt wirklich weniger Geld bei den Musikern an? Ist es tödlich für die Musik oder ist es eher breiter, weil viel mehr Möglichkeiten da sind und ich eben nur sagen kann, für meine 100, 200 Euro Taschengeld kann ich nur mir 20 Platten im Monat kaufen.
Ich glaube, das kannst du nicht in zwei Sätzen beantworten. Ich glaube, es ist so, die Leute, also ich, mein Standpunkt ist ja der, dass ich, wenn ich mit meinem Spotify-Account irgendwie was höre, wo ich mich selber dabei ertappe, dass ich es öfter höre und noch öfter höre und richtig gut finde, dann irgendwann so einen Punkt habe, okay, den Künstlern, da kaufe ich jetzt mal ein Album als Vinyl. Wie auch immer. Und das, dass du natürlich durch den Support auf Spotify den Künstlern auch Geld zufließen lässt, ist eine schöne Sache, aber das ist natürlich imaginär minimal, was da passiert. Da sind wir in einer Kommastelle, 4 Stellen hinter einem Komma, das bei einem Abspielen da 0,00001 Cent.
Das wäre ja so bedeutend, dass Spotify einfach eine Werbeplattform ist für die Künstler, um sich bekannt zu machen.
Genauso ist es so.
Und dass Geld wirklich auch letzten Endes von den wahren Fans gekauft wird, wie früher auch.
Eigentlich gar nicht mehr über Tonträger.
Entschuldigung, über Tonträger gibt es ja immer noch. Über Live-Musik, über Konzerte,
Merchandising.
Und die Leidtragenden, also was das Thema Tonträger angeht, dann wirklich diejenigen sind, wo die Masse früher gesagt hat, ja, jetzt kaufe ich mir, ich weiß nicht, was hat man damals, Bonnie Tyler, Kiss oder ich weiß nicht, oder Phil Collins, dass man sagt, Phil Collins würde heute weniger verdienen, weil die Leute kaufen seine Platten nicht mehr. Er ist früher, Genesis, alles früher gekauft worden. Bon Jovi, dass das an sich die Leidtragenden sind, weil die Masse eben dann sagt, okay, mir reicht das eben auf Spotify, ich muss da keine Platte von kaufen.
Ja.
Ich gehe da vielleicht, dass das an sich die Leidtragenden sind, solche Acts.
Ja, ist definitiv so. Also
da kann man auch eine Meinung haben. Also ich bin auch der Meinung, schönen Gruß an meinen Ex-Kollegen, der ist jetzt Geschäftsführer von Spotify in Dach oder EMEA oder wie das schön heißt. Ich finde auch, dass das zu wenig ist, was Künstler von Spotify ausgeschüttet kriegen. Die Zeiten, in denen Künstler einen Hit hatten und danach 30 Jahre lang von den GEMA-Gebühren für ihre Radio-Plays leben konnten, die sind eben lange vorbei. Und das ist schade, dass sie vorbei sind. Auf der anderen Seite sind die Einnahmen über Live-Auftritte extrem gestiegen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir kommt es so vor, als ob die Preise für Konzerte in den letzten 20 Jahren sich mindestens verdoppelt, wenn nicht für 4 oder 5.
Aber in deinem Kontext, was du gerade sagst, ist das völlig legitim. Ich finde das völlig legitim, wenn man für ein Konzert, für das man vorher 15 D-Mark ausgegeben hat, jetzt 30 Euro ausgibt, weil natürlich diese Leute darauf angewiesen sind, weil jetzt natürlich einfach diese Zahlen gar nicht mehr da sind, dass sie den Input haben müssen.
Also ich im Übrigen, ich möchte, dass Künstler so viel verdienen wie möglich und die Leute, die Intermediäre, die früher die Labels waren und heute die Spotifys dieser Welt und Apples dieser Welt und YouTubes dieser Welt, so wenig wie möglich. Also da, das ist sozusagen meine Meinung.
Die sollen auch gar nicht ihren Share
kriegen, aber
ich würde jetzt gar nicht das festmachen, dass das Böse jetzt auf den Plattformen landet.
Kann man machen.
Natürlich
Plattform ist es, böse.
Ja, in dem Maße, wo natürlich der Kunde sagt, okay, mir reicht das jetzt, ich muss das Album nicht besitzen. Ich höre mir das auf Spotify sowieso jeden Tag 5-mal an. Aber wenn die Band kommt, dann gehe ich dahin, dann ist das ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, die Band kriegt trotzdem noch den Obolus, der ihr zusteht. Durch und so ein
Tour-Ticket. Bands steht ein größerer Obolus zu. Schon auf dem Reeperbahn-Festival vor 4 Jahren gab es einen Vortrag im Schmitz-Tivoli und ich habe den vergessen, wie er war, aber da hat einer mal gegenübergestellt, wie viel CDs du verkaufen musstest, um irgendwie 5.000 Euro zu kriegen im Monat, was ja nicht viel Geld ist, wie viel Platten du verkaufen musstest, wie viel Downloads du haben musst und wie viel Spotify-Plays du haben musst.
Welten.
Das ist irgendwo bei einer Million oder so.
Entsetzt dich.
Das ist unfassbar. Das heißt also, da machen Plattformen wegen der Plattformökonomie, die wir hier jetzt nicht weiter ausbreiten wollen, aber wegen ihrer Marktmacht machen die sozusagen den Hahn zu und haben ja auch noch den Algorithmus, also bestimmen auch noch, wer was hört.
Jetzt frage ich dich mal, wie war das Verhältnis? 1 zu 10, 1 zu 100, Spotify-Playlist zu, weiß ich nicht, CD?
1 zu 500.000.
Das okay. Ist ganz extrem so, orbitant.
Ja, pass mal auf, und dann ist es doch totaler Quatsch, weil selbst wenn Spotify hingehen würde und würden den Künstler das Doppelte, Dreifache, Vierfache, Zehnfache, Hundertfache auszahlen, wären es immer noch nicht da. Es gibt halt einfach viel mehr Bands und viel mehr Möglichkeiten. Und wo ich vorher mit meinem Taschengeld bin ich zum Saturn in Köln gerannt und hatte dann meinetwegen den größten Plattenladen der Welt. Ja, und selbst das war ja dann eigentlich beschränkt. Also jeder weiß, wenn am Plattenladen ging, da hast du vielleicht dann 1.000 Platten zur Verfügung gehabt und ich konnte mir de facto mit meinem Geld irgendwie 5 oder 6 Platten im Monat kaufen. That's ja, it.
Das stimmt.
Jetzt kann ich hingehen und kann mir 100 Sachen anhören, wenn ich
das mache. Aber mein Vergleich war das Radio, war nicht sozusagen die.
Ja, nee, aber dann, ja, aber
wir können die Stufe anders aufmachen. Wir können auch sagen, der Spotify-Vergleich, wo die Leute durch den Account und das Abspielen zumindest noch minimal 0,001 Cent, das sind noch weniger, dem Künstler zukommen lassen. Vielleicht hätten solche Leute dann irgendwie über Napster zu der Zeit damals nur illegal downgeloadet und hätten dem Künstler gar nichts zukommen lassen. Du kannst es auch aus der Warte sehen, dass da noch, es gibt eine Welt, die noch schlechter
mal,
ist.
Es ist doch erklärt, dass wir sagen, oder dass du sagst, Willi, das ist ein Werbemittel. Ich habe auch noch nicht erlebt, dass jemand sagt, als Künstler, bis auf, glaube ich, 2, 3, die gesagt haben, nein, ich packe mein Geld nicht mehr auf solche Plattformen. Wäre auch eine Möglichkeit. Warum? Weil ich da nicht mehr bekannt bin oder nicht mehr existent bin.
Ja, das ist aber eine Frage des Monopols, ne? Also es gibt, oder des Oligopols. In dem Moment, wo es nur 2 Plattformen oder 3 gibt, die ein ähnliches Modell fahren, hast du als Künstler ein Problem. Und da haben wir natürlich auch, da ist die Politik gefordert. Ich bin im Übrigen ein Verfechter des Leistungsschutzrechts, nur nicht für Verlage, sondern für die Urheber. Ich bin der Meinung, dass
für die Ursprungsquelle.
Genau, für die Künstler. Ich bin der Meinung, dass diejenigen, die die Arbeit von Künstlern aggregieren, ob es Suchmaschinen sind, Spotify ist, YouTube ist, dass die GEMA-pflichtig werden. Und zwar zu einem schönen gerüttelt Maß, was nicht bei 0,001 Cent liegt. Da bin ich ganz, ganz fest dafür, weil es nämlich ein politisches Gegengewicht gegen die kapitalistische Logik des Monopols, the winner takes it all, gibt. Aber um noch einmal den Bogen zu schließen zu der Welt, in der wir jetzt leben, da sind die digitalen Plattformen eben nur Promotion-Plattformen, mit denen kannst du nichts mehr verdienen. Du musst also in der kohlenstofflichen Welt Events machen, Konzerte machen und DJ-Gigs, das geht das auf St. Pauli nämlich. Und da reden wir nämlich jetzt über das Thema Molotow, die jetzt zum zweiten Mal vertrieben werden sollen, nachdem sie aus dem Komplex der Esso-Häuser aus ihrem Stammhaus vertrieben worden sind. Es als einziger der großen Clubs der 80er, 90er Jahre es geschafft haben, relevant zu sein. Vielleicht das Knust noch, sonst Logo vielleicht auch noch, aber da fallen mir nicht mehr viele ein, die jetzt heute noch relevante Künstler und relevante Musik spielen. Und das Molotow gehört dazu. Und deswegen rufen wir wieder auf Molotow Must Stay. Und zwar, es kann überhaupt gar nicht angehen, dass ein Club, der vertrieben wurde, in seinem Exil jetzt nochmal vertrieben wird. Das geht nicht. Dafür müssen wir aufstehen. So, zack, fertig.
Ja, also die Thematik ist, glaube ich, ganz eindeutig. Da sind wir auch alle an einem Board, dass das das so nicht funktioniert. Und diese Thematik, um nochmal das abzurunden, diese legitime Thematik, die sich darstellt bei Spotify, Playlist, dass man sagt, okay, es ist so, dass man das als Werbeplattform nutzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja auch jetzt aktiv als Musikaufleger. Natürlich hast du da Sachen, die du selber präsentierst, wo du dann denkst, okay, du produzierst noch selber und bringst sie noch raus und die kommen beim Label raus und du freust dich alle Vierteljahr, wenn dir dann irgendwie mal 50 Euro überwiesen werden durch irgendwie Spotify-Downloads und am Ende ist es aber nur das, dass die Werbung über diese, dass du sagen kannst, okay, du bist available bei Spotify, bei iTunes, du kannst mich als DJ buchen, hör dir das an, du kannst mich überall hören, ich schicke dir keine Mix-CD von mir, sondern...
Ihr habt ja gehört, ihr könnt Willi buchen.
Ach so,
ja. Das ist übrigens eine Empfehlung, kann ich euch nur empfehlen.
Wieso das denn?
Weil du ein ziemlich geiler DJ bist.
Du bist einer der Besten. Oh. Du bist ja der Beste, den wir kennen. Ich mein,
ja, hier im Raum. Du meint jetzt nur die hier im Raum, oder?
Ne? Ja, hier, ist hier nur ein DJ im Raum.
Boah, Schwein gehabt, ey. Boah, das ist immer die Kurve gekriegt. Alles gut. Boah. Aber die Thematik ist
ich natürlich so, ich habe schon Boris Lugosch beschimpft, deinetwegen, weil ich finde...
Das stimmt.
Weil ich finde, dass er durchaus auch mal öffentlich sagen darf, wer ihn da alles so beeinflusst supportet und da gehört Willi dazu und nochmal ganz, ganz schönen Gruß an unsere Kollegen vom 1910 e.V., die mir damals irgendwie sagten, O-Ton, jemand mit so einem DJ-Namen, den können wir ja schlecht auf unsere Flyer drucken, wo ich auch gesagt habe, ey, einen ganz großen Fuckfinger in eure Richtung. Ja, ihr hattet so überhaupt gar keine Ahnung, wen ihr da vor euch hattet. Und das zweite, Fußball und Liebe, hat Willi dann in den Fanräumen nämlich gerockt. So sah es nämlich aus. Ja. Und die Line-Up von unserem Kollegen Christian Bettges hat das Stadion gerockt und ich hätte auch mal wieder Bock, sowas. Wo wir jetzt so frei assoziieren, ich hätte mal wieder Bock, so mal richtig geile Sachen ans Müller-Tor zu bringen.
Jetzt auch gar nicht, gesagt. Ja, aber ja auch gar nicht so personenbezogen, dass wir jetzt da irgendwie einen großen Tohuwabohu mitmachen müssen oder irgendwas
zu sagen. Ich weiß, du bist so bescheiden, Willi, aber bist einfach du bist der Größte für mich. So.
Prost. Nein, darauf kann ich nicht anstoßen.
Ich nehme noch nur Disco auf die Playlist. Und zwar.
Ich habe es extra nie gemacht.
Gibt es eigentlich auf Spotify deine Version von Respect? Gibt es nicht, ne?
Nein.
Meines Erachtens der beste Remix von Aretha Franklin ever made. Wo finden wir den denn?
Auf YouTube. An mich mailen.
Einmal an uns mailen. podcast@stpaulinu.de. Dann gibt's den ja, vielleicht, genau. wenn ihr lieb fragt.
Ja, genau. Nee, aber du kannst natürlich, also ich würde jetzt, ich habe da so einen Song im Auge, den ich jetzt deiner Tochter zuliebe mit auf die Playlist setzen würde.
Ich habe ja noch einen von meiner Tochter hier, Williams, hätte ich noch am Angebot, wo wir über Rap gesprochen haben, Explicit Lyrics übrigens.
Williams.
Feeling, Robbie Williams.
Feeling Myself, featuring Miley Cyrus, French Montana und Wiz Khalifa oder wie der Vogel heißt. Das ist schon ein bisschen älter, aber das zeigt, was für eine Wucht in vor allem amerikanischen Rap steckt. Und das finde ich ein popkulturelles Phänomen, das wir durchaus nochmal beleuchten können, dass nämlich Menschen wie Miley Cyrus in den USA in der Lage sind, aus einem Disney-Kindersternchen zu einer wahrnehmbaren, polarisierenden, die Gesellschaft unter Druck setzenden Künstlerin zu werden, ohne daran zu zerbrechen. Ich finde, das ist eine Riesenleistung von Miley Cyrus. Das finde ich richtig geil. Und ich finde die Musik, die sie macht, geil. Und ich finde, also Kudos an die Frau, was die ausgehalten Miley haben muss.
Pack mal auf die Playlist. Ich mach mal.
Ja, bitte.
Miley
nothing,
Cyrus.
Ja, du weißt immer, was nothing breaks like.
Was?
Like du weißt, was von der Familie sie kommt.
Naja, die hat einiges einstecken müssen, sag ich. Ja.
Nein, was von der Familie sie kommt. Das ist die Musikerfamilie in Nashville.
Das ist wollte ich noch als Filmtipp abgeben. Ich habe einen Film gesehen.
Jetzt geht's los mit den dreien assoziieren. Ich liebe das.
Schottischen genau
da wollte ich hin mit euch. Da ist der Uso früher.
Eine Sängerin, Wild Rose heißt der Film. Der spielt in Glasgow. Und da ist wieder St. Marilyn spielt in Glasgow. Er tritt jedes Wochenende im Pub auf, ist im Knast gelandet, weil sie halt Drogen über den Zaun des Gefängnisses geworfen hat. Und die beiden Kinder sind
reingekommen.
Und sie wollte unbedingt nach Nashville. Wild Rose, super Film, ist wirklich sehr empfehlenswert, sehr kurzweilig und es ist über Country und Erik, extra für dich, die Szene gibt es zweimal, dass sie angeklagt wurde und wurde gesagt, und sie spielt Country und Western und worauf sie immer gesagt hat, nein, nur Country, nicht Western.
Blues Brothers.
Ich wollte dir vorhin immer gesagt haben, jetzt will es mir ein.
Wild Rose. Und wo kann man sehen? Kann man das bei Netflix?
Der kommt, der hat tatsächlich jetzt einen Verleiher gefunden und glaube ich auch schon einen Termin für Deutschland, dass der glaube ich im Februar nächsten Jahres in die Kinos kommt.
Kino. Februar, vielleicht fangen wir da unseren Film-Podcast an. Und Serien-Podcast.
Zum Beispiel.
Wild Rose.
Sehr geil.
Ich muss da nochmal dazwischen grätschen. Du weißt ja, dass Dolly Parton die Tante ist von...
Ja.
Madame.
Und deswegen, nein, das wusste
ich. Ich muss dich ein bisschen aufklären.
Wir haben das aber schon mal auf die Liste gesetzt. Ja, deswegen,
Dolly Parton. Deswegen möchte ich mal
Jolene
von Dolly Parton
ist schon auf der Playlist.
Jolene von Dolly Parton auf
der Playlist. Das haben wir schon lange.
Und deswegen ist das Tolle an dieser jungen Dame, ist auch, ich kann mit meiner Tochter sie anhören und das ist so toll, das ist so eine Musiktradition, das ist so Country und Country ist geil. Nashville ist geil. Hier, wie heißt meine Band, die ich hier hören durfte in unserem Kulturtempel.
Komme ich jetzt nicht drauf.
New Country. Tindersticks. Egal. Scheiße, zu viel Uso hier. Also das ist, in Amerika ist halt immer noch unheimlich stark, was Kulturen angeht, von Sachen, die rauskommen.
Also,
was mich Amerika gerade echt erschreckt, ist, dass ich einen Eindruck habe, die sind immer so ein paar Jahre vor uns heraus, die reden ja auch nicht mehr miteinander. Das ist ja so viel Konfrontation in diesem Land. Also so viele negative.
Meinst Energie. Du die Menschen untereinander nicht?
Ja, oder? Das, auch okay. Die Politik und so. Ich finde es ganz, ganz schlimm und ganz, ganz gefährlich, was da stattfindet. Wenn uns das die Zukunft, was wir wohl in 5 Jahren, 10 Jahren sind, oh Gott, möchte ich gar nicht dran denken.
Ja, da sind wir wieder bei der Future-Thematik, die wir irgendwie immer mal umkurven oder anreißen. Das fühlt sich alles nicht gut an. Aber es ist ja, wir sind ja auch in der Eigenregie. Das heißt, wir haben ja zumindest in unserem Rahmen Möglichkeiten für uns jeweils Sachen abzustecken und zu verändern und zu supporten. Und ich finde es ganz fatal, dass es überhaupt eine Debatte darüber gibt, ob jetzt ein junges schwedisches Mädchen die Macht oder eben nicht die Macht hat, dass es da überhaupt debattiert wird. Das finde ich so fatal und unglaublich schlimm, dass das eine Katastrophe
ist. Ja, wobei das Lustige ist ja, das sind ja so Scheindebatten, weil sie hat ja de facto keine Macht, sondern die Macht haben die dicken weißen Männer in ihren großen Bentley-Karren.
Die jetzt Fridays for...
Die sich angefasst fühlen.
Wie einfach. Nennt sich das? Fridays for...
Hubraum.
Hubraum.
Das ist auch so erbärmlich. Ja, ne?
Das, ich habe es mir gar nicht angeguckt, aber das ist ja wieder die Spiegel und Spiegel.de und das ist mich inzwischen echt auf Bildniveau, was Spiegel da macht. Da geht es nur darum, auch gewisse Befindlichkeiten zu...
Wieso macht der Spiegel sowas?
Weil er Klicks haben will. Weil er genauso die sind genauso nicht viel anders als die Bild-Zeitung.
Aufmerksamkeitsökonomie, der wir ja auch unterliegen.
Das wollen wir diesen Podcast ja auch erreichen, ne?
Naja, nein, aber deswegen genau, das stimmt nämlich nicht. Es gibt ein paar Formate, also in meinem Blog muss ich ja sagen, ich mag ja knackige Headlines, habe ich ja nichts dagegen. Also ich mag das. Ich finde die auch gut. Also solange der Text dahinter auch das verspricht, was die Headline suggeriert, ist auch alles in Ordnung. Aber deswegen machen wir ja Podcasts, um mal sozusagen die Strecke zu machen, mal ein paar Sachen auszuklamüstern oder auch mal von links und rechts abzudrehen. Und das können eben Nachrichtenportale wie Spiegel Online nicht. Da gibt es eigentlich nur die Zeit, die das schafft, also sich da so ein bisschen frei zu lösen von.
Ich habe ja noch mal was, wenn wir bei Nashville gerade waren, wenn das noch nicht jemand kennt, Lamp Shop, also Kotelett.
Doch, kenne ich.
Ja. Lamp Shop. Wir waren gerade in der Elbphilharmonie.
Ja, genau. Mach mal The Hustle.
Ja, The passiert.
Hustle. Aber jetzt gerade bei diesen...
Grüße an Stefan.
Ja, diese ganzen... Du weißt selber, ich bin auch so ein kleiner Petrolhead. Ich habe auch einige Autos hier, mehr als ihr, zusammen am Start. Und ich sag mal so, es gibt eine da sehr viele Leute, wo du auch denkst, mein Gott, was ist das für ein Scheiß? Aber ich kann nicht hingehen und direkt alles, was aus dem Ding kommt, zu sagen, Autofreaks, Veganer, das. Das kann nicht die Zukunft sein, wenn du mit Leuten zusammenlebst und diese Konfrontation zueinander zu sagen, ich qualifiziere den anderen.
Der Mensch an sich ist auch viel komplexer. Ja. Also der besteht doch nicht auf einer Seite.
Ja, es hat ein bisschen viel, es hat sehr viel mit Respekt zu tun und auch damit Menschen vielschichtiger wahrzunehmen als
und die Möglichkeit,
über einen Reflex.
Ja, die Möglichkeit ihm zu geben, vielschichtiger zu sein. Ja. Klar kannst du jemanden sehen, den du mit dem Fahrrad in seinem SUV überholst und über den du dein Urteil fällst, aber das ist ja eins, dass du in dem Affekt als Wahrnehmung darüber nimmst. Klar, häufig ist es so, dass sich das bestätigt im Restleben, wenn man dann das vertiefen könnte. Aber es ist nicht rechtmäßig, also dass
ich glaube, die Leute müssen
das über das Knie zu brechen.
Ich glaube, wenn Menschen sich auch sehen, gegenüber sind und sprechen und begegnen und da sind, dann ist es was ganz anderes, als wenn sich Leute in ihren Autos verstecken, panzern und das allein. Und dafür bräuchte ich nicht nur ein SUV, um mich zu verschanzen im Auto. Und Kommunikationsmann. Ich kann mich auch auf dem Fahrrad verstecken und rase mit 40 Kilometern durch Fußgänger durch. Da kann ich mich auch verstecken.
Na, also, ich kann ja trotzdem.
Geht ja um die Wahrnehmung, dass ich offen bin für andere Menschen und Rücksicht nehme auf andere Menschen.
Respekt genau, ich kann ja trotzdem SUV haben und trotzdem 80% meiner Zeit mit dem Fahrrad fahren. Und der andere fährt.
Du kannst auch in einem SUV sitzen und sagen, ja. Es sitzen noch sechs andere in dem SUV. Ihr seid eine Fahrgemeinschaft. Ja. Und plötzlich hat das wieder ein ganz anderes Limit. Also es ist jetzt Vorverurteilung.
Ich habe mal eine Vision.
Aber das nehme ich an mir selber auch wahr. Also
das hat man immer.
Die verkürzten Reaktionen einfach sofort da.
Ich habe jetzt eine Vision von einer anderen Welt. Ich kann darüber genau sagen, warum das nicht stattfinden wird. Wenn du in Marokko bist,
I have a dream.
Marokko, da gibt es gerade so im Süden von Marokko zwischen den Städten und Dörfern, da gibt es halt so Lasttaxis. Das heißt, da geht dann irgendwie nicht drei Leute rein, da geht eine ganze Familie rein mit 8 Leuten, mit, weiß ich nicht, 3 Ziegen
und das ist
Gepäck drauf. Und das weißt du, was das
Motor? Ist das Motor oder Mensch?
Weißt du, was das für ein Auto ist, was die immer steigen? Das sind die alten
E und S. Motor oder Mensch?
Was?
Der Antrieb. Also wird es getreten von einem Menschen?
Nein, das ist ein Auto. Das ist
also
ein
Lasttaxi.
Also okay. Die fahren dann 30 Kilometer oder 15 Kilometer bis zum nächsten Ort, bis zum nächsten Markt.
So eine Art Tuk-Tuk.
Ein Tuk-Tuk. Und das, was sind das? Das sind die alten Mercedes-Sachen. Das ist E-Klasse, S-Klasse. Irre. Ja? Und jetzt könntest du ja sagen, deine Vision, wir könnten diese ganzen Scheiß-SUVs dahin shiften und nachher würden die Marokkaner damit fahren. Nur die würden deswegen dann nicht fahren, weil die nicht so geräumig sind wie die alten E-Klassen und weil die nicht so reliable sind wie die alten E-Klassen. Und daran wird das irgendwann scheitern. Und deswegen habe ich so mein Problem mit diesen ganzen SUVs, mal abgesehen davon, dass ich das Design scheiße finde. Aber die sind einfach nicht nachhaltig gebaut. Die sind einfach scheiße. Und die sind auch nicht dafür gebaut, dass die 30 Jahre halten. Deswegen, wer sich über SUV aufregt, irgendwann werden sehr schnell das Geistige.
Mein Problem ist ja gar nicht, dass ich mich über ein SUV aufrege. Ich reg mich über ein SUV auf, wenn ich über die Schulter blicke und denke, ich lebe in einer Innenstadt, wo eigentlich ein Auto gar nichts verloren hat. Und da ist es egal, ob ich über die Schulter blicke und eine Ente sehe oder irgendwie ein Elektroauto oder was auch immer. Da muss man doch mal ein Prinzip anlegen und sagen, okay, in der Innenstadt oder in Bezirken, wo jetzt Autofahren tatsächlich für den Normalbürger.
Naja, die Innenstadt von Altona, so wie die Schanze oder hier.
Ja, einfach.
Da haben Autos eigentlich nichts versuchen zu suchen.
Und das ist dann halt auch so, dass man überlegt, okay, wieso müssen dann da Leute tatsächlich 3-4 Autos besitzen oder?
Na, das besitzt ja keiner.
Oder Autos,
also ich kenne hier in Ottensen keine 3-4 Autos besitzen.
Oh, ich
die
schon.
Haben alle,
ich schon.
Ich schon, ja.
Echt wenig.
Ja.
Den Auto ist keine Namen.
Muss ich rauspixeln. Muss ich gerade rauspixeln.
Der Herr und die Frau.
Pfeiftonen draufgelegt. Nein, aber es ist.
Aber ich habe übrigens.
Es kann nicht der Weg sein, dass man Innenstädte. Also, es ist ein ganz. Erzähl, sag du. Ich geh pinkeln.
Ich will noch mal ganz kurz was anderes dazu sagen, weil nämlich immer nur verkürzt wird, so von wegen Hate Speech und sozusagen keiner redet mehr miteinander und so. Und ich muss sagen, seitdem ich mich in Digitalien rumtreibe, also seit jetzt beinahe 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich sehr wohl und sehr viel mehr mit anderen Leuten, mit echt merkwürdigen Meinungen und Hobbys und Ansichten auseinandersetze als vorher. Also es gibt übrigens, wo du, Markus, eben meintest, man müsste mal die Leute miteinander reden lassen. Es gibt ein wundervolles Konzept von der Zeit, wo ich den Namen jetzt vergessen habe, wo die ich glaube, das heißt sogar miteinander reden oder so ähnlich, wo die so einen Kurzfragebogen haben, wofür stehst du, was findest du und so, und sozusagen gemäß der Heineken-Werbung, die ich übrigens auch nach wie vor eine der geilsten Werbungen überhaupt finde, wo sie Rassisten mit sozusagen People of Color zusammengebracht haben, die dann beim Bier sozusagen über ihre Einstellung gesprochen haben, und das macht die Zeit auch. Es gibt ganz viele Formate und ganz viele Gelegenheiten in Digitalien, mal abseits der Mopo-Headlines und der Clickbaits auf Facebook, sich mit anderen Positionen zu beschäftigen. Und ich tue das tatsächlich permanent. Und das geht im Übrigen auch in unserem Verein. Das ist ja das Lustige, dass wir von dem Daniel in London heute bis zu unserem Schulkumpel Markus Weinberg, der für die CDU am Start ist, bis hin zu Autonomen in der Süd, Flora-Unterstützern und Menschen, die dem Konstrukt Deutschland kritisch gegenüberstehen, in diesem Verein ja den Diskurs schon haben. Also wer möchte, der kann sich ja im Rahmen des FC St. Pauli schon die ganze Bandbreite der Diskussion antun. Und ich finde das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Markus, bist du noch da oder was machst du gerade?
Ich bin gerade da, ich bin gerade reingekommen.
Ich hab noch was für die Playlist. Rocco Schamoni, du willst CDU.
Okay.
Bei der Ekritur-Automatik hat man immer einen Moment, an dem das Thema wechselt, und dann macht man ein Zeichen im Text. Wir machen jetzt ein Zeichen right here, right now, und dann darf man das Thema wechseln.
Ich bin im Thema. Dein Thema ist jetzt du, dass du.
Also jetzt mal, sind wir denn noch so, dass wir jetzt noch Mitteilungen haben? Haben wir zu viel, belasten wir euch zu viel mit Informationen, die ihr gar nicht. gehe, wo ihr jetzt sagt, okay, das reicht mir eigentlich.
Ja, ich glaube, das hat sehr viel, sehr viel. Allein was auf
die ist Playlist. Das so viel Masse? Wir dürfen heute jubeln. Wir dürfen heute, es sind zwei Jahre St. Pauli Pop
Podcast. Zwei Jahre Vielfalt, zwei Jahre, dass wir es zusammen ausgehalten haben, zwei Jahre Liebe, zwei Jahre Fantasie.
Und es geht mindestens Farben. Noch zwei Jahre, hoffe ich. Mindestens.
Eigentlich 20 Jahre.
20 Leute. Jahre. Wir wollen 20. euch nie verlieren. Wir wollen euch nie los.
Und ihr seid wer hat verbandelt. Alles mitgemacht eigentlich in den zwei Jahren?
Oh, das kriegen wir nicht zusammen. Ich würde mich leichter, das kriege ich nicht. Erik, da bist du der Mastermind. Du bist das Magnetteilchen bei uns.
Ohne alles, muss man ja mal sagen.
Du bist die,
ohne Erik.
Du bist die Lampe für unsere Fliegen.
Du bist die Lampe für unsere
Fliegen. Und eine von den Fliegen hieß Rollo Fuhrmann, war unser erster Ehrengast. Ja,
großartig.
Schöne Grüße an Rollo.
Schöne Grüße an Rollo, genau, ja.
Christian Bettges hat ganz, ganz viele Folgen mitgestaltet.
Auch
mit
großartig.
Vor allem hat er im Grunde genommen dazu geführt, dass wir uns in Haunting, St. Pauli ganz,
Pop umbenannt haben. Lieblingsfolge von mir.
Oh ja.
Haunting.
Schöpferisch zerstören. Oh ja, das könnten wir noch machen. Right here, right now. Wir könnten right here, right now nochmal drüber sprechen, was unsere Lieblingsfolgen waren gleich. Aber wir hatten Christian Bettges, wir hatten Oliver Meyer vom HSV, wir hatten Martin von Fettes Martin. Brot, wir hatten Mike Nöcker von MML.
Der Kongstar-Kollege, was war das noch? Du hattest noch die.
Ich hatte noch den Geschäftsführer von Kongstar. Wir Markus, noch,
du wolltest noch auf die Playlist von Breakfast Club, wolltest du noch was auf die Playlist setzen,
oder? Wir hatten noch Micha Fritz von Viva Con Aqua.
Ja, stimmt, das war auch großartig.
Das war ein echtes Highlight für mich, nicht nur, weil ich bei dem Interview dabei war, aber meine Highlight-Folge tatsächlich sind zwei, die sind schon ein bisschen älter. Das eine ist St. Pauli-Fans gegen Diskophobie. Die ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren im Januar gewesen.
Auch und Christian, ja.
So eine Langeweile-Folge, wo wir quasi schon gesichert war, im gesicherten Mittelfeld über die Winterpause und alles war so langweilig und wir wünschten, mehr Spannung gewünscht und die kam dann dummerweise auch in Form eines Abstiegskampfs. Grauselig.
Auf der Ziellinie.
Sozusagen. Ganz geile Folge eigentlich.
Beim Kriegen. Wie gesagt, also bei mir war es relativ einfach. Haunting war so meine, was so neue Ufer anging und das ich spannend fand und wo ich das gar nicht so auf dem Fokus hatte. Markus, hattest du auch eine Lieblingsfolge, die du jetzt auf dem Schirm hast? Oder ich glaube, deine Lieblingsfolge kommt noch, oder?
Nein, meine Lieblingsfolge.
Die kommt als nächstes, beim nächsten Podcast.
Ich weiß ja gar nicht, über nie, was wir hier gesprochen haben, so gut so. Das war diese Veranstaltung zu Weihnachten mit dem Jägermeister.
Ach so, die du zur Halbzeit verlassen hast, obwohl genau, der noch weiterging.
Mit Herrn Bettges, wo ich ausgewechselt wurde.
Ich habe da immer noch anderthalb Stunden, die nie gesendet wurden.
Das ist auch besser so. Wir gerne nochmal preisgeben, würde ich sagen.
Jammers. Auf St. Pauli Pop, Freunde der Sonne.
Es Jubiläumspodcast.
War mir eine Ehre bis hierher und
wir gehen den Weg noch weiter. Und
66 Markus, Folgen.
Ich glaube, bist du eher Joy Division oder bist du eher New Order?
Joy Division.
Ich habe ja Joy Division geheiratet und ich finde neue New Order aber auch sehr attraktiv.
Okay, das heißt, du kannst dir aussuchen, was auf die Playlist kommt.
Oh, und die Folge mit Fortuna.
Oh, da war ich nicht dabei. Ich habe sie mir angehört.
Schöne Grüße an Hatti. Und an Lewe Bab.
Ich bin tatsächlich auf die Folge gestoßen.
Bitte alle nochmal anhören.
Ich wollte sie nicht hören, aber André hat sie gehört und ich habe dann mitgehört und ich habe dann doch mich sehr unterhalten gefühlt. Großartige Folge gewesen.
Und großartige Fanschaft. Also Fortuna Köln trifft sich auf St. Pauli. Bitte alle nochmal anhören.
Ich muss dazu ja nochmal hinweisen. Ne?
Ja, sag mal.
Nee, lass ich lieber sein. Das ist
nein, jetzt. Hinweisen kannst du alles.
Irrelevant. Nee. Ich kann nur sagen, support your regional local football club.
Ja, ist das so eine Globaldebatte, die man jetzt sagen kann, dass man
sagt, 93 meets FC St. Pauli.
Sucht man sich seinen Verein aus oder fällt dann wer in den Schoß?
Nee,
ist so eine Debatte, die wir nicht mehr anstoßen.
Ich glaube mal so.
Nee, da sind wir klar.
Viele sind ja geboren worden irgendwo und dann haben sie auch eine regionale Prägung als Kind, aber wenn du hier nach Hamburg kommst und du kommst eben dann zu St. Pauli, hat das eher dann auch was mit einer Entwicklung zu tun. Das ist bei dir, Erik, auch so. Du bist ja jetzt ja nicht St. Pauli-Fan von Kindesbeinen an.
Nee, das ist eine...
So, und das ist ein großer Unterschied, dass du zu diesem Verein eine Beziehung aufbaust, weil du erwachsener wirst. Und
das nicht,
weil
ist eine
du
sagst, Wahl, die ich getroffen
Weil du nicht habe. Sagst, mein Papa ist mit mir da hingegangen und hat mir schon einen St. Pauli Strickstrumpf gekauft, Strampelanzug gekauft.
Genäht, gestrickt,
gehäkelt. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, als St. Pauli-Fan wählt man sich ganz bewusst aus. All diesen Verein sucht man sich ganz bewusst aus.
Keine andere Möglichkeit.
Wir sind übrigens jetzt bei zwei Stunden. Zwei Jahre, zwei Stunden.
Dann ist ja auch gleich Schluss.
Right here, right now.
In diesem Sinne.
Right here, right now. Das ganze Stadion.
Das ganze Stadion. Das ganze
Stadion. We love you, we love you, we love you. And that's the way I like it.
That's the way we know. Like it. We like it.
Tschüss.
Like
Neunte Serie, St. Pauli,
das ganze Stadion.